Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
The last week on Ander Nacht, the grappige podcast for the modern man in Ander Week. They hold in van Frikandel, we nehmen geen blad voor de mond en praten over alles wat leuk is in de tweede helft van het leven. Snelle caravans, kookrecepten, slechte grappen, Nederlandse Eredivisie en het televisieprogramma met Rudy Karel en Egy van de Maaiglokjes. Welkom jongens en meisjes.
Ja, daar zijn ze weer.
Die alten
Frikandeln.
Ja,
wann war ich eigentlich zuletzt in Groningen? Weiß ich, das ist schon lange her.
Groningen, ja, schön.
Da habe ich mir eine Lederjacke gekauft und mein Kumpel ein Samurai-Schwert für sein BMW, 3er BMW, hinten für die Ablage. Ja. Sah echt geil aus.
Ich habe sogar mal in so einem in einem von diesen ganz schmalen alten Häusern übernachtet. Kennst du die? Das sind ja so, in Groningen sind ja so die Häuser so ganz hoch und ganz schmal und das ist so speziell holländisch oder glaube ich so, ne? Und das ist, also da habe ich auch in so einer ganz kleinen Wohnung geschlafen und in so einem Stockbett. Und genau, und das weiß ich noch ganz
gut. Aber die versinken ja alle im Erdreich, wegen der Gasförderung, ne? Gerade in Groningen.
Ach so.
Ist es ja wohl so, dass die da so viel Gas fördern, dass diese ganze, das sozusagen da.
Das ach, das Gestein, ist bei den Käseköpfen erlaubt, oder was? Bei uns ist es ja nicht erlaubt.
Die Fracking, das ist, glaube ich, kein konventionelles Gasförderung, habe ich so verstanden. Ja, davon sind wir zunehmend abhängig. Thema Gas,
ja.
Thema Erdöl, Thema.
Apropos.
Was ist das? Sputnik 19, wie heißen die? MiG 29?
Sputnik. MiG 29, ja. MiG
29
ja, genau.
Versus F-16.
Jetzt werden die ja doch nicht getauscht, ne?
Ja.
Ich habe irgendwie gestern noch gelesen, da ist auf so einem Account auf Twitter, dem ich immer folge, von so einem ukrainischen jungen Mann, hat sich ganz doll gefreut, dass jetzt die MiG 29 kommen und. Heute habe ich in Nachrichten gehört, das stimmt alles gar nicht.
Das wäre sozusagen eine indirekte NATO-Beteiligung, ne? Oder direkte NATO-Beteiligung in dem Sinne. Da hat der Putin jetzt schon gedroht,
das hat er nicht gefallen.
Das so entsprechend interpretiert. Ich frage mich ehrlich gesagt, wenn jetzt McDonald's, Coca-Cola, Prada und so, ne, also jetzt mal Spaß beiseite, aber wenn jetzt wirklich dann die Regale leer sind und die Bevölkerung nicht mal demonstrieren kann, weil sie sofort irgendwo in Einzelhaft landen oder irgendwie 15 Jahre im Arbeitslager, das ist ja das perfekte Dilemma, ne? Also wenn du im eigenen Land die sozusagen, ne, dann nicht mal gegen demonstrieren darfst, sozusagen, gegen den Krieg oder die Konsequenzen.
Das ist schon ein totales Dilemma, ne?
Ich glaube,
man wünscht sich ja immer dann, dass die dann irgendwann Revolution machen, aber es sieht nicht so aus.
Nee.
Ich habe zum Beispiel heute Morgen nochmal gehört, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass bei uns war ja genau aus dem Grund wurde ja Fanta erfunden, weil die Amerikaner damals die Coca-Cola-Produktion in Nazi-Deutschland verboten haben. Und dementsprechend haben die Deutschen dann Fanta entwickelt.
Das gehört ja jetzt zu Coca-Cola, ne?
So ist die, ja, jetzt gehört es zu Coca-Cola und jetzt, aber das eben vorher halt nicht und, ja, also so, vielleicht denken die Russen sich ja selber dann was aus. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich.
Die haben jetzt das Go für irgendwelche Software zu kopieren oder sowas, ne? Weil sie jetzt ja sowieso irgendwie die Sanktionen aushalten müssen und dann kann man doch. Ja. Ich weiß nicht, irgendwas wird da gehört, aber also ich habe auch. Es kommen immer so komische Nachrichten, dass sich 3000 US-Veteranen jetzt irgendwie der ukrainischen Armee anschließen und so und da auch viele hinlaufen jetzt irgendwie und die noch nie eine Waffe in der Hand hatten und jetzt mitkämpfen wollen, also.
Also ich habe zwischendurch schon mal Nachrichten gefastet, mehrere Tage hatte ich dir auch schon erzählt.
Ja.
Einfach weil es genau das ist, was mich nervt. Ich höre immer nur Meinungsjournalismus. Ich höre immer nur, da werden immer irgendwelche alten Generäle oder irgendwelche Politiker hingesetzt, die halt links, rechts, Mitte und dann werden die gefragt, wie ist denn Ihre Einschätzung der Lage? Was glauben Sie denn, wie lange das noch dauert? Was meinen Sie denn, wie lange Selenskyj noch durchhält? Was schätzen Sie denn, wann die Russen die ganze Ukraine eingekreist haben? Oder glauben Sie, dass die Ukraine doch noch gewinnen kann? Und natürlich sind das alles Leute, die das gar nicht wissen können. Das heißt also, ich habe jetzt irgendwie 3 Tage, glaube ich, oder so, habe ich mal nicht richtig Nachrichten gehört. Jetzt habe ich wieder eingeschaltet, ist noch genau dieselbe Diskussionslage wie vor 3 Tagen. Also es ist einfach, wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, das Benzin wird teurer. Ansonsten, ja, was du gerade sagtest, wir boykottieren halt alles und ist ja auch korrekt so und so. Ich sag mal so, was mich am meisten oder die erste Zeit so genervt hat, war, dass ich ja sowieso immer schon Putin nicht abkonnte und ein Riesenproblem mit dem hatte. Und jetzt plötzlich sind alle derselben Meinung, es finden plötzlich alle Putin blöd.
Ja.
Und ich meine, der Typ war vorher ja nicht anders. Der war vor 2 Monaten nicht anders. Der hat auch vor 2 Monaten schon Länder überfallen. Der hat irgendwie Georgien überfallen.
Hat so keinen interessiert, in dem Sinne.
Hat Syrien überfallen, hat in Syrien Giftgas versprüht, hat alles niemanden interessiert, war alles okay, alles durfte. Und jetzt mit einem Schlag ist er denn der Böse. Ne? Wahrscheinlich, weil das jetzt Mitteleuropäer sind, die uns ein bisschen ähnlich sehen und weil es ein bisschen näher dran ist. Ne? Oder ich kann es auch sonst
nicht erklären. Ich glaube, die Grenze zur ukrainischen Grenze ist dichter als zwischen Hamburg, Kilometer zu als zwischen Hamburg und München. Es ist sehr direkt vor der Haustür. Ja, vielleicht liegt es daran. Ne? Also in Tschetschenien, weißt du ja keiner, wo das ist. Ne? Wenn du mal fragst, also erklär doch mal
bitte. Bestimmt Grozny, ne? Das war ja auch so eine Katastrophe. Schon ein bisschen länger her jetzt, aber
diese Einmachtsfantasien oder diese Fantasien irgendwie da zurück ins Zahnreich regional, ne, irgendwie, das ist natürlich auch ein bisschen kurz gedacht, ne? Muss ich mal ehrlich sagen, also wenn sich gerade, also gut, da sind wir wieder in der Diskussion, aber wenn sich Länder nun mal den Bündnissen anschließen, die in der nächsten liegen oder so, oder wenn sie auch sozusagen, ne, westlich geprägt sind, so irgendwie kulturell, wie auch immer, und auch dann politisch, dann kannst du da ja schlecht was machen. Außerdem, wenn du jetzt deine Marionettenregierung hast, ich meine, dann ziehst du wieder ab, dann hast du ja nach 3 Wochen schon wieder einen Putsch oder so, weil die Bevölkerung hat ja nun mal gar keinen Bock da drauf, ne, selbst wenn die sich jetzt da irgendwie Zelensky ins Ausland flieht oder so und die da irgendeinen Marionettentypen reinsetzen, dann ist ja wahrscheinlich auch die Frage, wie lange das hält, ne? Das ist ja mega instabil da, ne? Keine Ahnung, was der da vorhat, aber kann nur hoffen, dass die Chinesen vielleicht auch nochmal einlenken.
Und ich habe jetzt was ich gerade eben noch gelesen habe, war so ein Bericht von einem Geheimdienstmitarbeiter von Putin, der dann irgendwie wohl ans Tageslicht gekommen ist und wo er eben beschreibt, dass vermutlich schon 10.000 Russen gestorben sind in der Ukraine, dass das auf keinen Fall zu beherrschen ist und dass es wohl so, also dass selbst bei besten, wenn es bestens laufen sollte und irgendwann die ganze Ukraine besiegt ist, bräuchten sie halt mindestens 500.000 Soldaten, um das Land überhaupt unter Kontrolle zu halten. Das heißt, Putin hat da ein Fass geöffnet, was er nicht wieder zukriegt.
Ja, absolut nicht. Nee, es gibt auch kein Exit-Programm, ne, für ihn. Ich wüsste gar nicht, wie das aussehen soll. Ne? Also nur, es kann ja nicht sein, dass es wie bei Herrn Hitler, ne, wo du erstmal irgendwie aus vier Achsenmächte erstmal bis gen Berlin spazieren müssen, damit er endlich eben Suizid begeht oder so, ne? Den Christen, das ist ja nicht möglich, außerdem haben wir ja mittlerweile Atomwaffen, also schwierig, ganz.
Ja,
ganz
also in dem Bericht wurde das jedenfalls so beschrieben von diesem Geheimdienstmitarbeiter, dass es eher das verglichen mit Deutschland 1945, eben die Lage dementsprechend, dass das sozusagen, dass man sich so überdehnt hat und nicht mehr die Kurve kriegt und er sozusagen, nur dass Russland halt damit anfängt, nicht damit aufhört. Während wir ja irgendwie, 5-6 Jahre zumindest Krieg geführt haben, bis soweit war, ist Putin aus seiner Sicht jetzt schon soweit. Ne? Mhm. Und weiß ich nicht, das wird sich rausstellen, ne? Was da jetzt.
Ja, weiß nicht, ja. Ja, okay, das Thema wird uns wahrscheinlich länger verfolgen, aber wir haben ja sonst auch profane Dinge erlebt, ne? Wieder mal.
Natürlich. Neulich im Supermarkt. Unsere Rubrik für Einkaufserlebnisse. Schönen guten Tag, verehrte Kunden. Heute im Angebot Gelee-Bananen, die 100-Gramm-Schachtel für nur 1,29 Euro. Außerdem an unserer frischen Theke heute frisches Pferdegulasch für 2,49 pro Kilo. Wir wünschen weiterhin einen schönen Einkauf.
Ja, Service in Deutschland und in der Türkei. Ich war ja in der Türkei mal wieder für eine Schulung. Im TUI Magic Life in Masmavi, zum 3. Mal in Folge. Wie schön ist es denn? Ja. Das sind irgendwie so, man fühlt sich wie so ein Urlauber, der irgendwie dem nichts Neues einfällt, weil es einmal so schön war, fährt man da seit 10 Jahren hin. Ich musste dahin, weil aus verschiedenen Gründen, weil auch wegen Corona und so, auf jeden Fall ist es gerade sehr beliebt irgendwie, diese ganze Geschichte Türkei und so weiter. Es ist irre voll, die Flieger sind immer bis unter das Dach voll, von Antalya zwischen Antalya und Hamburg und Ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt 60 bist oder 65 oder so, ne, oder sagen wir mal ein bisschen älter, ne, ich weiß gar nicht, wie man heutzutage ins Ausland fliegen soll, ne? Du musst dich einchecken, du musst diese ganzen Einreiseformulare, ne, das alles digital und ausdrucken und mitbringen und dann wieder beim Rückflug auch wieder die Deutschen, das ist mittlerweile, glaube ich, abgeschafft, diese Corona-Regelung, ne, das ist aber ein heller Wahnsinn und dann geht das nicht und dann musst du, weißt du, wie es ist, dann Check-in, ne, alles in Großbuchstaben, Mittelname zusammen, ne, und weiß ich was, irgendwie immer ist ein Fehler, bis du verzweifelst, ne, und das war einfach Wahnsinn, weil wir hatten eine Gruppe mit 10 Leuten und alle haben sich online eingecheckt, bis auf einen, deswegen mussten wir weil wir zusammenfliegen, als Gruppe zusammenbleiben wollten, sind wir alle in den normalen Check-in gegangen. Dann war ein türkischer Kollege, ne, in Antalya am Flughafen, hatte, glaube ich, die klassischen 10 Kilo, ne, die man mitnehmen darf, hat er wohl nicht gelesen, 28 Kilo hat er auch hatte er auf seinem, ich weiß gar nicht, wie so schwer der Koffer sein kann, was da alles, Flaschen Weinbrand man da mitnimmt, aber auf jeden Fall, ja, 10 Kilo, pro Kilo 10 Euro, 180 Euro, ne? Und dann ging die Diskussion los, ne? Klar. Bis dann alle da waren, also inklusive Flughafenpolizei, und dann denkst du jetzt, also stehst dir die Beine in Bauch beim Check-in, ne? Bist du so beim Online-Check-in schon verzweifelt, ne? Dann rappelvoll der Flieger irgendwie und keine Ahnung, Essen schmeckt scheiße. Also ich muss sagen, ich habe auf Flugreisen erstmal keinen Bock mehr. Aber ich habe auch dann noch die Erfahrung gemacht mit dem ADAC. Und zwar, mir ist ein Reifen geplatzt in Hamburg auf der A1, ne? Stand irgendwie, ich hatte das erste Mal, ich war oben in Eutin und hatte leider eine Grippe gerade hinter mir, mehr oder weniger, und keine Jacke mehr. Also ich hatte ausnahmsweise mal keine Jacke mit, weil wir nur so eine Fotosession gemacht hatten, hatte nur einen Sakko, stand aber dann allerdings dann auch eine Stunde auf Mittelstreifen rum, Ausfahrt, welche Ausfahrt war das denn? Vettel? Mit Sakko und dünnem Pulloverchen, eine Stunde auf dem Mittelstreifen, bis dann der ADAC kam. Aber gut geklappt, also muss ich sagen. Sehr gut, die wurde dann mit gefahren, und zwar zu Ronny Hanusch GmbH, Quick-Reifendienst in Hamburg am Runge-Damm 18. Und das war Freitagabend, Nachmittag. Und ich wollte mal ein ganz dickes Dankeschön sagen. Also da wird Service mit ganz großem S geschrieben, ne? 2 nagelneue Reifen raufgekriegt, ne? So schnell wie beim Pitstop bei Michael Schumacher, also unfassbar freundlich. Also da muss ich sagen, das war, ich hätte sonst einen Leihwagen mir holen müssen und der war da wieder abgehauen. Ich musste dann noch laufen, irgendwie, keine Ahnung, oder Taxi und so, und hat gut geklappt. Deswegen ganz dickes Dankeschön an Quick-Reifendiscount in Hamburg, Ronny Hanusch GmbH, Rungedamm 18, also fetter Service, ne? Fahrt mal vorbei und und ein Reifenplatzer ist gar nicht so schlimm. Also das ist, ich dachte, ich kriege jetzt ein bisschen Unruhe, gar nicht. So,
ja, gut. Ist was Schönes.
Okay, aber mal ganz kurz, bin ich gleich fertig. Aber wenn du so im gewissen, in meinem Alter so, okay, der Wagen fährt nicht mehr, ich fahre rechts ran und sage, okay, mal eben ADAC anrufen, Warndreieck aufbauen, ne? So, und denkst du, andere würden schon voll pannen. Ich glaube, viele würden dann so denken, scheiße, fuck, Alarm, oh Gott, ne? Gleich bin ich tot oder so, was passiert jetzt? Ne? Und bei mir war es so, nichts, kein erhöhter Blutdruck, keine Stresssymptome, so irgendwie, ja gut, dann ist halt so, ne, wie als wenn du irgendwie, weiß ich, Glas Milch umkippt oder so, ne, wahrscheinlich dann mehr Stress, aber und auch Polizei, sehr freundlich, hatte mein Warndreieck dann hinten aufgestellt, also erst habe ich es 30 Meter entfernt hingestellt, habe ich gegoogelt, 150 Meter, nochmal losgelaufen, ne, nochmal 150 Meter entfernt hingestellt, es war Stau, ne, irgendwie war auch nicht so gefährlich, also der entsprechend langsam, und dann sehe ich, während mein Wagen gerade auf den ADAC-Laster aufgehoben wird, dass hinten so ein, ich dachte, das wäre ein RTW, Rettungswagen, ne, mit Blaulicht vor meinem Warndreieck steht, und der sagt, Alter, dann schmeißt das Warndreieck weg oder fahr rüber oder wieso steht der da jetzt mit Blaulicht, ne? Und ich bin dann hingerannt, ne? Und ich habe leider ein bisschen Knieprobleme, und dann sag, ja, es waren doch die Herrschaften vor der Polizei. Und dann meine ich so, als, ja, das sah jetzt bestimmt nicht besonders sportlich aus. Wollten Sie denn da vorbei? Nein, wir sichern nur ab und so, ne? Oh, das ist aber schön. Ist ja, cool. Ja, vielen Dank. Schön. Mir sehr auch nochmal bedankt. Sehr, sehr freundlich alles. Und konnte mein Warndreieck mitnehmen und die stehen ja meistens irgendwie noch nach. Vergisst man ja meistens. Nee, alles prima geklappt. Also muss ich sagen, das war jetzt mal eine ganz positive Erfahrung. Hat man ja auch nicht ständig. Aber liebe Leute, schmeißt nicht immer alle euren Müll auf den Mittelstreifen, das wollte ich noch eben sagen. Also ich stand da so echt knietief in McDonalds-Tüten und
echt?
So. Ja, das war jetzt nicht so schön. Ne? Also ich hatte ein bisschen was zum Kicken, so ein paar Cola-Flaschen da, weil es so langweilig war. Aber ansonsten muss ich sagen, liebe Leute, ne? Also das so geht's nicht. Ne? Also
soll man nicht hinter die Mauer gehen, habe ich gehört?
Ja, oder? Ja, genau. Ja. Nee, wenn bloß aussteigen und hinter die Leitplanke gehen, weil sonst, weißt du, dann hast du wieder irgendeinen Trucker, der auf YouPorn irgendwie nicht, ne, dann abgelenkt und dann fährt er der da rein und dann ist der Wagen.
Ja. Apropos YouPorn, ich habe heute oder gerade eben auf unserem Facebook-Kanal einen Beitrag von YouPorn gepostet. Könnt ihr euch alle mal gucken und gespannt sein, was es ist.
Ey, Alter, du hast sowieso den Vogel abgeschossen mit deinen Videos, ne? Also erstmal vielen Dank für das. Der Eckart hat nämlich, liebe Hörer, hat nämlich das Deichkind-Video zu ich habe eine Fahne.
Ich habe eine Fahne, genau.
Ich habe eine Fahne.
Das verbotene Video, was damals, ihr wisst, die Insider von Deichkind wissen es vielleicht.
Ja.
Ne? Es gibt es nämlich gar nicht mehr. Du findest es nirgendwo.
Ich kannte das ehrlich gesagt nicht und ich bin Fan. Ach so. Ich bin echt Fan erster Stunde.
Ja.
Und dann das andere Video war noch viel geiler.
Das Flötenvideo.
Das Flötenvideo. es hat unserem Freund
von Cole Sievers.
Ja. Also ein Drum and Bass Remix irgendwie mit so grenzdebilen Flöten, ne? War das so?
Ja.
Flötenmelodie. Und dazu ein Video.
So das Video, wenn du das siehst, dann denkst du, du hast Drogen genommen. Das ist wirklich, oder?
Das ist total geil. Man kann nicht weggucken. Ne?
Der ist so ein kleinwüchsiger Mensch mit so einer dicken Brille. Der kommt so ganz langsam hinter so einem Stamm hervor.
Baumstumpf
hervor. Und dann reckt er sich und dann siehst du ihn halt mit der Flöte durch den Wald rennen. Und
ey, das. Und. Wir haben also schöne Grüße an Nils. Nils, du hast Rekord mit 24 mal anschauen. Heiko, bis auf 2, ich glaube mit 10 oder 12. Ich bin mindestens Dritter, auch mit mindestens. Nee, ich hab sogar vor Heiko. Also ich glaube, ich habe es auch mindestens 20 Mal geguckt. Und dann wurde ja recherchiert, wie diese Szene herkommt.
Ja,
ich habe geglaubt, die haben das Video da extra dazu gedreht.
Wirklich?
Ja.
Ach so.
Ja, wie doof ist das denn? Ne? Ja, ich dachte so,
aber dann sag doch nochmal bitte, was die Quelle war. Das fand ich nämlich interessant. Was hat glaube ich, Heiko rausgefunden. Ne?
Ja, Heiko, ja. Schöne Grüße an Heiko.
Ja.
Heiko, R aus B. Genau, schöne Grüße nach Berlin an der Stelle. Heiko hat es mal recherchiert, genau.
Das war ein jugoslawischer Märchenfilm, glaube ich, ne? Kann das sein? Von 1978 oder so. Also das hat er einfach den Link geschickt. Es gibt wirklich so einen Film. Und da reden die halt irgendwie so eine osteuropäische Sprache und da sind die Bilder drin.
Ja, er hat auch den, das ist nämlich Kekec. Heißt der Slowenisch, glaube ich, ist das.
Ne? Ach, Slowenisch, kann auch sein, ja.
Wurde hier recherchiert. Kekic ist a Slovenian fictional child character created by... Ach, das ist ein Film, sorry. Bei Josip Vando. 1918 ist er... Achso, das ist wohl anscheinend ein Buch. Jetzt kriege ich alles
durcheinander. Wahrscheinlich war es eine Buchvorlage, ja. Auf jeden Fall geht es da um so einen Zwerg und es kommt auch ein Riese nachher.
Zwerg, ne, sagt der man nicht mehr.
Das ist ein Märchen, glaube ich, oder? Und dann gab es doch, ist er noch so ein Riesentyp? Der ärgert dann den Zwerg
auf der Schaukel. Da habe ich gedacht, der wäre aus Spiel mir das Licht vom Tod oder so, dieser Typ da. Dieser Cowboy.
Aber das sieht aus wie so eine Art Räuber-Hotzenplatz, aber eben so ein riesengroß, ne? Und, und der arme Zwerg auf der Schaukel, oder der arme Kleinwüchsige auf der Schaukel, der weiß gar nicht wohin.
Also schaut mal auf unserer Facebook-Seite vorbei.
Bei uns wird Sozialkritik groß geschrieben.
Ja, muss ich sagen, also es war auf jeden Fall irgendwie ein echtes Highlight. Also vielen, vielen Dank für deine. Also das.
Ja, ich hab's zu danken.
Sind wir im Supermarkt schon durch? Ne? Jetzt habe ich die ganze Zeit
jetzt komm ich gerne mal. Und zwar war ich ja im Audi-Zentrum Rostock und hab mir neue Puschen aufziehen lassen und die irgendwie wurde noch das, wie heißt das, der Lauf wurde justiert, glaube ich.
Ja.
Und es war noch, Inspektion und was war noch? Ölwechsel.
Und eine Tasse Kaffee?
Ja, genau, Laufbahn, genau. Das ist ja immer im Audi-Zentrum, Chris, du wirst ja immer gefragt, ob du Latte Macchiato oder was ich weiß. Auf jeden Fall 800 Tacken hat es gekostet.
So wenig?
Und findest du das wenig, echt?
Na, okay.
Und
ich kriege ja gerade mal neue Wischblätter.
Es gibt übrigens, kennst du eigentlich, es gibt übrigens einen Wischblattschneider, kennst du das? Das ist so ein Gerät,
ja. Mit dem
kannst du die Wischblätter selber schneiden.
Ich weiß, das ist immer die Werbung, die immer auf so unrühmlichen Kanälen, ja, ich weiß, ja.
Oder wenn man so beim, kannst du, glaube ich, 3 Euro sparen, ja.
Beim Doomscrolling sieht das, poppt ja immer die Werbung immer auf davon.
Na, auf jeden Fall ist es bei
ist Audi
ist ja auch immer so.
Bringt das was?
Ich hab's noch nicht probiert, ich hab's nur irgendwie jetzt auch so gehört. Ich fand's eine geile Idee, weil ich liebe sowas, irgendwie sowas, wenn man was selber machen kann, mal wieder, ne? Und jedenfalls,
Wischblätter nachschneiden, ja.
Ne, was, du hast jetzt Audi gelobt, ich muss mal sagen, Audi ist für mich halt auch wie, weiß ich nicht, deutsche
Bahn.
Deutsche Reifen
ist für mich, pass auf, nicht Audi.
Audi ist, na gut, dann
sag ich Ronny Hanusch GmbH,
Audi ist
am 18.
Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße an Ronny. Ja, Audi dagegen ist halt, die Deutsche Bank mit angegliederter Werkstatt. Also das ist sozusagen...
Ja, das war Audi, ja, das war Audi ist richtig.
Da,
ja.
Ist, ne, da sitzt vorne, sitzen irgendwie 7 Sekretärinnen, 13 Verkäufer und hinten 2 Mann in der Werkstatt. Und das ist wirklich, was ich für Gespräche führen musste. Immer, ja, Herr Müller möchte noch ein Gespräch mit Ihnen führen. Also ich will kein fucking Gespräch mit Ihnen führen. Und so, ne, es ist immer nur Verkaufsgespräche,
die sind
kleingebunden von den Spackos. Ja, so. Und dann haben sie mir ein Elektrofahrrad ausgeliehen. Auch der letzte, bist du schon mal Elektrofahrrad gefahren? Das ist totaler Unsinn. Ja. Totaler Schrott. Also ich habe jetzt erstmal, das brauche ich nicht sowas. Das
ist statt so, Leihwagen?
Ja, ich habe statt Leihwagen, Elektrofahrrad war kostenlos, ne?
Ja, immerhin kein
Longboard. Und dann haben sie mich, dann rufen die mich an, so, Herr Bäuerle, guten Tag, wir haben gute Nachrichten.
Ihr Auto
ist, ich schon,
ja, wenn jemand sowas Auto wurde hat, geklaut.
Also. Dann denke ich schon irgendwie, dass die Zeugen Jehovas anrufen, ne? Und ich so, ja, was ist, ja, guten Tag, was ist denn, haben sie das? Weil ich denke so, naja, der wird halt anrufen und wird sagen, ich kann das Auto abholen. Nein, wir haben gute Nachrichten. Ja, ihre Inspektion ist problemlos verlaufen. So ein bisschen, ich hatte auch keine Herz-OP, weißt du, so.
Kostet nur 2.500.
Ja, kostet... Verstehst du? Und so ein Gespräch, Alter, ich hasse es. Ich hasse diese Leute.
Ja, ich weiß, das ist immer...
Die sollen einfach mein Geld nehmen und die Schnauze halten, aber es geht leider nicht so, ne? Es geht nicht. Sie müssen das jedes Mal, ihre Schulungen und alles, was sie so, ihre ganzen PowerPoint-Schulungen und Zoom-Meetings, wo sie gelernt haben, wie man Kunden verarscht, müssen sie alles immer jedes Mal auspacken. Dann krieg ich immer hinterher noch 20 E-Mails, ob es mir gefallen hat und irgendwelche anderen Marketing-Grotz, ne? Und,
schlimm.
Nee. Ich gehe jetzt wieder zu so einer.
Ich kann mir
so
das gar nicht leisten bei Audi. Ich muss in die freie Werkstatt
gehen. Wollte ich gerade mein
Auto. Nee,
mach ich jetzt auch wieder.
Mach ich jetzt auch wieder. Der hat 200.000 Kilometer runter. Da gehe ich dann nicht mehr zu Audi. Dann sagen die, ich war mal da. Dann haben die gesagt, ach, so ein altes Modell. Da können wir ja mal die Lehrlinge drauf ansetzen. Dann können die mal lernen, wie die Technik früher war.
Hat er echt gesagt.
Oh nein. Ja, sehr gerne. Es ist aber genauso teuer. Ja, selbstverständlich. Ne?
Ja. Am Arsch die Räuber.
Das ist die Hauptstadt von Marokko, ne?
Ja, und da war ich noch nie.
Ja, siehst du mal. Und dann aber das. Aber ich muss sagen, die Audi-Werkstatt, die ich kenne, die wird hoch dekoriert mit irgendwelchen Auszeichnungen. Und da sieht es aus wie bei Formel 1 in der Boxengasse. Pieksauber, irgendwie 1000 Lampen irgendwie. Ne? Jede Schraube wird einzeln nummeriert und auf so einen extra Seziertisch gelegt.
Ich hasse
es. Und danach schön rechtsrum wieder reingedreht und fest angezogen mit 120 Newtonmeter. Das wird genau geprüft.
Diese Gespräche immer, weißt du, da läuft immer so ein Spacko in so einem dreiteiligen Anzug mit mir zusammen ums Auto rum. Und
er sagt,
Herr Bäuerle, ich würde Ihnen empfehlen.
Zeit für Neuwagen.
Nee, noch nicht. Ja, genau, das ist ja das Problem. Von den ganzen Leuten, von den richtigen Werkstattfuzis im Blaumann trifft man da gar keinen. Man trifft immer nur diese komischen Sparkassenvertreter, die irgendwie so, Herr Bäuerle, ich empfehle Ihnen hier, dass Sie die Spur ausmessen lassen. Ich sehe gerade, die Reifen sind ungleichmäßig abgelaufen. Das kann gefährlich werden. Das Warndreieck ist auch schon älter als 2 Monate und am Ende Hauptsache teuer immer. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist nur was für Leute, die einen Dienstwagen haben, oder?
Ich meine, da ist es wichtig. Dann kannst du auch gleich Porsche fahren, ne? Weil das ist ja nicht mehr so finanziell, ne? Glaube ich.
Ja, und es sieht besser aus. Und wenn du schon vom Eiscafé mit durchdrehenden Reifen, dann doch lieber gleich mit dem Porsche.
Also einen alten Macan, vor so 10 Jahre alten
Macan Audi,
gebraucht mit 300.000 Kilometer. Ja. Nein, den Quatsch würde ich mir auch nicht, also könnte ich mir gar nicht leisten, aber würde ich auch nicht fahren. Also ich glaube, aber es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich teuer und ich kriege immer so ein Glas Hofmarmelade dazu, ne? Also und Honig oder also Hofmarmelade. Und dann, wollen Sie es denn gleich mit Karte zahlen oder wie machen wir das jetzt?
Mit Karte.
Hast du ne?
Ich habe leider kein Geld, ich kann es aber auch gerne abarbeiten.
Oh, schon der ganze Monatslohn wieder runter. Naja.
Ja.
Dann kann ich nichts.
Weißt du, nur wegen der scheiß Kiste, ey.
Bei mir ist ja quasi ein Neuwagen, ist ja alles neu bei mir. So oft wie ich da war, sind alles neue Teile drin.
Weißt du was? Das hatte ich doch auch immer. Weißt du, mein alter Audi A2, das war doch genauso. An dem war alles ausgetauscht mittlerweile. Das ist wirklich so lächerlich.
Der wird ja gar nicht mehr gebaut, ne? Ich glaube,
Ich glaube, weiß nicht, wo sie die Teile noch organisiert haben. Wahrscheinlich im Antiquitätenhandel oder so. Jedenfalls. Da war wirklich, da wurde, war, glaube ich, jedes Teil ausgetauscht. Das war, ja.
Ja, also ist wie cool, ja.
Nee, weil ich sehr zäh. Da war ich sehr zäh.
Aber Audi. Ja, so, go ahead, nee, sorry. Was, du hast jetzt
hier. Ich hätte locker ein neues Auto kaufen können, auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch, aber ich bin auch so ein Typ. Ich, bevor ich mir ein neues Auto kaufe, denke ich, ja, okay, die 3000 Euro, ja, meinetwegen, dann fahre ich ja nicht in Urlaub, ne, dann machen wir das nochmal eben, dann brauche ich kein neues Auto.
Aber weißt du was, ich glaube, man muss einfach diese, ich versuche das mal zu machen, dieses Mal die Kurve kriegen, weiß nicht, wann muss man die Kurve kriegen, bei 100.000 oder so?
Ja, nach anderthalb Jahren brauchst du ein neues Auto.
Ja, okay, du, weil du jeden Tag...
Nee, ich fahre die bis zum Ende. Ich bin wie die Franzosen. Ich fahre den Wagen echt, bis er nicht mehr läuft. Und dann habe ich mir einen neuen gebraucht. Die
Franzosen.
Ja, die kaufen auch... Nein, denen ist das auch scheißegal. Die kaufen sich halt kein Leasing-Auto dafür. Ich 600 weiß, Euro im Monat mit 20.000 Euro Anzahlung, weil sie dann AMG fahren dürfen oder was weiß ich. Oder RS6 oder sowas. Ne? Oder was weiß ich die da. Ne? Aber das bin ich halt nicht so...
Weißt du, ich stehe da mit dem Typen, Herr Bäuerling, ich habe mit dem Herrn von der DEKRA über ihren Verbandskasten gesprochen. Der ist nur noch 2 Monate gültig. Wir haben drüber gesprochen. Wir können es aber erstmal so lassen. Ich denke so, Alter, in der Zeit, wo du darüber gesprochen hast, hättest du den scheiß Motor ausbauen können. Ey. Weißt du, sind echt diese Typen, ey, ich hasse sie. Ja. Ich hasse sie.
So, jetzt ist aber Schluss mit Audi-Bashing hier. Audi hat sich übrigens da überlegt, dass sie dann noch im Luxussegment produzieren wollen. Also die ganzen kleinen Scheißmodelle A1, A3 als kommt alles auf, wird nicht mehr weitergebaut. Ja. Jetzt kommen nur noch irgendwie SQ8 und was ich, 9 und 12 und 24 oder so. Also, so viel dazu. Dann fahren
Achso, wir wer mal irgendwie WLAN braucht, dann ist in der Nähe vom Audi-Zentrum Rostock. 4 Ringe ist das Passwort.
Ach, 4 Ringe, ja. Ausgeschrieben.
Mhm. Ausgeschrieben
und zusammen, klein zusammen, ja. Also, ne? Okay, das war die Rubrik denn für heute, ne?
Ja.
Das war unsere Rubrik. Neulich im Supermarkt. Hier auf Last Exit Andernach.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Oh. Ja, so, haben wir was gesehen?
Ja.
Ich habe was gesehen und zwar Pam und Tommy, genau, die Serie auf Disney Plus. Mhm. Richtig lustig, muss ich sagen, kann ich sehr empfehlen. Also kurzweilig, gut gemacht. Pam und Tommy ist ja diese Doku über Tommy Lee und Pamela Anderson, die ja, ihr eigens gedrehter Pornofilm aus dem Tresor entwendet wurde. Also basiert auf einer wahren Geschichte und ist wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, es sind 6 Episoden oder so, fünf Episoden und kann man so wegbingen. Es ist ein bisschen in Richtung, geht ein bisschen in Comedy-Richtung so, spielt in Los Angeles selbstverständlich und die wichtigste Szene war, das Lustigste war, glaube ich, die Szene tatsächlich, die über die ich auch gelesen habe, Achtung Spoiler, wo Tommy Lee Pamela Anderson zum ersten Mal kennenlernt und sie dann sozusagen oft knallweg vom Fleck verliebt ist in sie und sie dann auch heiraten will nach 3 Tagen und dann aber mit seinem Penis redet nochmal, ob das okay ist für ihn und der sagt, nee, hör auf und so, denn das ist wirklich, es ist wirklich alles zu sehen auch, ne, der redet und bewegt sich auch so und redet dann so mit dem kleinen, ist hochinteressant und sagt, nee, wir wollten doch noch die knattern und da, die hast du auch, auf die habe ich auch noch Lust und so und das mit der, da war da auch noch was und nein, wir machen das machen wir jetzt nicht und so, wir jetzt heiraten und so, ne. Und als ob Tommy Lee sich das jemals die Frage gestellt hätte, dass nicht, ob nicht beides geht oder so.
Ja.
Aber es ist echt ganz gut. Es ist echt ganz, also es endet, es ist ein bisschen tragisch. Also ich sag mal, es wird immer weniger lustig, weil es natürlich gerade für Pamela Anderson als Frau irgendwie jetzt, der Mann kommt natürlich immer gut weg in so einem Filmchen, ne? Und die Frau jetzt eher weniger. Für sie war das, glaube ich, auch ein totales Karriereende, Karriereknick, falls sie dann. Also sie war halt das die begehrteste Frau irgendwie auf dem Planeten, dank Baywatch, ne?
Ich glaube 14 Mal im Playboy, ne? Oder wie oft, ich weiß nicht, also sehr häufig im Playboy. Ja.
Und dann hatte sie mit Barbed Wire eben diesen Filmstart, der genau da zu dem Zeitpunkt startete, wo das Video da erschienen ist, ne? Also es war ja erst aber wirklich, kann man gut
gefloppt, gucken. Oder der Film?
Ja, ich glaube auch, ich hab's gar nicht gesehen. Ich glaube, das war nicht gut.
Nee, gesehen hat das, glaube ich, keiner.
Pam und Tommy auf Disney Plus, kann man gucken, macht Spaß. Ja. Würde ich sagen, 7,8 Prämie jetzt mal einfach mal von mir.
Hm. Finde ich auch sehr interessant auf Disney Plus. Also kannst du mal wieder sehen, ja, so ist das, ne? Hm. Aber es gehäuft jetzt, ne? Solche interessanten
Produktionen. Ja, wegen Disney Hulu, Plus, ne? Ich glaube, die Hulu ist da mit drin, ja. Genau.
Ja, ja. Genau. Ja, ich habe nochmal geguckt, Interstellar von 2014 und ist ein Christopher Nolan Film. Christopher Nolan kennen wir noch von Inception, Dunkirk und Batman. Und mir ist anhand von Interstellar, wie gesagt, das ist ja so dieser, den haben die meisten Menschen auch irgendwann mal gesehen. Das ist der Film, in dem, das fängt so an in der Wüste mit so einer Familie und dann fliegt so eine Drohne durch die Gegend, dann holen sie die Drohne runter. Am Ende ist es jedenfalls so, dass der Vater ins Weltall reisen muss, um die Erde zu retten und tut das dann auch und muss dann durch so ein schwarzes Loch und muss in, ach, und alles Mögliche. Und wie ist das, ein Wurmloch und ein schwarzes Loch und also ganz viele Sachen passieren in dem Film. Man ist auf fremden Planeten, es geht um globale Umweltzerstörung, es werden Beziehungsgespräche geführt. Dann sind sehr viele Abschiede. Abschied vom Kind, Abschied von den Eltern, Abschied, was weiß ich, verlorene Momente, die man nicht mehr zurückholen kann, Existenz, und alles Mögliche. Und das Ganze geht sehr, sehr lange und wird sehr ausführlich erklärt, ist sehr kompliziert, ist auch typisch für Christopher Nolan immer, ist also puzzelmäßig, es sind immer ganz viele verschachtelte Plot-Twists und so. Und ich bin kein Fan davon, muss ich ganz deutlich sagen. Ich weiß, die meisten Menschen finden das ganz toll. Ich fand Inception scheiße, ich fand Interstellar scheiße und ich finde auch Dunkirk scheiße. Für mich ist das viel zu kopfig, viel zu lang und zu groß und bedeutungsschwanger. Und für mich ist es aber alles nur am Ende nur Zuckerwatte. Es ist klar, man verdrückt immer alle möglichen Tränchen, weil er immer die richtigen Knöpfe drückt. Er hat immer diese Bombastmusik, so also Hans Zimmer-mäßig. Und es ist so pseudophilosophisch, würde ich sagen. Und das ist überhaupt nicht meins. Also Interstellar von 2014 kann man sich eigentlich knicken.
Ja. Ich habe noch gesehen, und zwar Klitschko, die Doku auf Arte, über Vitali und Wladimir Klitschko und diese ukrainischen Boxer eben aus Kiew, die in Deutschland hauptsächlich dann eben berühmt geworden sind, eben dann später in die USA gegangen sind. Super, echt eine sehr gute Dokumentation, natürlich aus aktuellem Anlass, weil Vitali ja Bürgermeister von Kiew ist Sebastian Dehnert hat die beiden Brüder lange begleitet mit der Kamera und es gibt diese ganzen K.O.-Szenen und Knockout-Szenen oder so, ne, und interessant, also ich will es gar nicht, also lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, es ist wirklich spannend gemacht und so und völlig, soll ich sagen, unspießig und auch gar nicht werbend oder sowas, sondern wirklich einfach mal sehr, sehr sachlich und interessant war, es gab so, ich glaube Lennox Lewis hat das gesagt, oder hier, wie heißt der Bird, der heißt der mit Vornamen, was ist der auch oft gegen Wladimir geboxt hat. Die wichtigsten Sachen waren sozusagen, die Amerikaner haben es irgendwie nicht verstanden, warum die boxen, ne? Also warum Chris Bird, genau, hat das gesagt. Warum, also ich meine, die können Anwälte werden, die können Manager werden, ne? Und warum boxen die, ne? Warum, und das haben die sich, wie gesagt, fragen sich, ist wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen Klischee, oder die Frage auch allgemein, weil sich schwarze Boxer dann vielleicht mal stellen, warum machst du das, ne? Ich meine, ich mach's, weil ich habe keine Chance im Bereich Wirtschaft oder sonst wo. Ich kann nur Sportler oder Musiker werden. Also es klingt jetzt wirklich rassistisch, aber so ist die Gesellschaft eben auch nicht. Immer noch, oder, und es ist leider, die Karrierechancen sind da eben weitaus höher und hat sich immer, warum macht er das? Und die geilste Szene ist, Achtung Spoiler, sie haben dann ja sozusagen Erfolg gehabt irgendwie und waren dann auch, ich glaube, Vitali hatte den ersten Gürtel dann auch erboxt, relativ spektakulär und dann rief natürlich ganz schnell Don King an, ne? Und yeah, make a rich, we'll travel the world and lots of money und so. Und dann waren die beiden Klitschko-Brüder so von Haus aus etwas, sagen wir eher kritische Geister, ne? Oder klar. Ein bisschen eher so nicht so naiv oder so. Auf jeden Fall setzt er sich sind sie dann bei Don King im Haus und dann mit seiner Zigarre und so, ne? Haben so so Bild, so super 8-Bilder. Und dann setzt er sich ans Klavier und spielt dann irgendwie Don Giovanni von Mozart, ne? Aber so, und dann alle so, oh, das ist ein richtiger Kulturmensch irgendwie, der hat ja nicht nur Boxen im Kopf oder so, ne? Yeah. Und dann guckt Vitali nochmal genau hin und sieht, dass das Pedal sich so von alleine bewegt, so auf.
Nein!
Das ist so ein elektrisches Klavier.
Oh, nein.
Und dann, yeah, I can play Mozart. Und vor allem Don Giovanni, ne? Wie geil, die Oper, ne? Irgendwie in Opus hat er, glaube ich, gespielt. Und dann hat er, und er erst so gesagt, ach geil, das ist ein richtiger Kulturmensch. Also, und dann haben sie gesagt, oh, das ist scheiße, das ist hier ein automatisches Klavier. Das ist ja voll der Poser mit so einem Blender. Da gehen wir einfach mal schnell nach Hause. Ne? Das, ja. Bevor wir hier noch aus Versehen was unterschreiben.
Ja, ja, ja. Das ist natürlich echt geil. Ja.
Das ist echt, ey, die Szene ist echt geil, irgendwie das erzählt so. Also, ja. Oh, da habe ich Zufall gesehen, dass sich da was bewegt von alleine. Ja. Also, also ich vermute mal, dass Don King nicht Mozart auf dem Klavier spielen kann, aber das wäre auch.
Nein, die beiden Typen sind schon echter Hammer, ne? Wenn ich die auch noch mal jetzt aktuell so im Fernsehen sehe, da aus Kiew, ja, ne? Und das ist einfach, muss man, jetzt sind wir schon wieder bei dem anderen Thema, aber es ist wirklich der Hammer, ne, was die machen. Also es ist extrem cool, super vorbildlich und richtig gute Typen, ne? Also
ja, schon sehen. Ja, den hätte ich nicht gedacht, ich denke, dass mich gesehen, das ist auch genauso. Weil ich muss bei Zelensky ja auch, der könnte ja auch schon längst in Berlin sein oder weiß ich, ja, in Prag oder so. Genau. Aber er hält es echt durch und so und
Dann hat er gesagt, I don't need a ride, I need ammo.
Ja,
ja. Er braucht keine Mitfahrgelegenheit, er braucht Munition.
Das ist so das Gegenteil von diesem Kapitän im italienischen
Luxus,
der als erstes ins Rettungsboot springt.
der die Concordia zurückgelassen hat. Ne?
Genau. Das, ich würde sagen, das Gegenteil, da soll ich mir ein Beispiel nehmen an Herrn Zelensky.
Ja, vielleicht.
Hast du noch was in der Flimmerkiste gehabt? Oder?
Ja, ich habe noch einen ukrainischen Actionfilm geguckt von 2017.
Ach was.
Cyborgs heißt der. Das ist überraschend professioneller Actionfilm aus der Ukraine über den Ukraine-Konflikt von 2014, ne, wo es ja im realen Geschehen darum ging, dass der Film handelt davon, dass der Flughafen Donetsk gegen die russischen Angreifer verteidigt wird. Und das ist wirklich sehr mitreißend gemacht, auch hochqualitativ, also es ist wirklich wie ein vollwertiger Actionfilm. Und
wie heißt der nochmal?
Cyborgs.
Und der läuft einfach, wo?
Ne, der läuft, wo läuft der eigentlich? Ich glaube auf Amazon Video läuft der sogar, wenn ich richtig weiß.
Cyborgs, okay.
Ja, genau. Von 2017 und ist halt eben deutlich besser. Ich muss jetzt auch mal sagen, es wird jetzt wieder ein bisschen politisch, die Aussage, aber wenn ich jetzt mir die ganzen russischen Propagandamärchen angucke, die es so gibt, ne, also über den Zweiten Weltkrieg, es gibt ja ein Heer von russischen, hätte einen auch schon mal irgendwie nachträglich stimmen können, von russischen so geschichtsverzerrenden Filmen über die russische Geschichte, über irgendwelche Könige, über den Zweiten Weltkrieg, und es ist alles immer so, dass irgendwelche russischen Superhelden die bösen Gegner besiegen. Und das kannst du alles nicht gucken, weil das alles ganz furchtbarer Kitsch ist, so, ne? Und dagegen ist das wirklich ein guter Film, so, ne? Also die Leute, die wissen schon, irgendwie haben irgendwie Geschmack und auch einen Sinn für Realität und also diese ganzen Putin-mäßigen Müllfilme, das kann man sich höchstens angucken, wenn man so ein AfD-Depp aus Dresden ist oder wenn man irgendwie ein Ost-Nostalgiker ist.
Ist
oder
das,
so,
ne? Heißt der Last Resistance im russischen?
Das kann sein. Ich habe ihn jetzt hier, ich habe auf Letterboxd steht er unter Cyborgs und ich glaube auf Amazon Video
Last Resistance russisches Kreuzfeuer. 7,9 auf IMDb von 2017 ab 16.
Ja, genau, der erste ist dann.
Sieht gut aus.
Also kann man gucken und ist tatsächlich, wie gesagt, das ist verblüffend, wie gut das gemacht ist, sozusagen.
Ja, bei Cyborgs klingt ja so nach sozusagen Alien und.
Ich weiß nicht mehr genau, wer da jetzt die Cyborgs waren, in welcher Rolle, aber ich glaube, die haben es auf sich bezogen oder auf die Russen, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, die haben die Russen Cyborgs genannt oder so. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Und dann habe ich noch gesehen.
Es geht um den Flughafen in Donetsk, kann das sein?
Genau.
Okay, alles klar. Das guck ich mir mal an. Das klingt gut.
Ja, kannst du zumindest mal reingucken.
Das klingt gut.
Ja. Und dann habe ich noch gesehen, die Serie, habe ich zum zweiten Mal gesehen jetzt, die Serie The Night Manager von 2016, weil das wirklich so eine gute Serie ist.
Ja.
Das kann man sich mehrmals angucken. Ich weiß nicht, ob du
das
kennst.
Nee, wollte ich immer mal gucken. Das habe ich noch nicht geschafft irgendwie. Das haben ja mehrere empfohlen schon. Ich glaube, unter anderem du auch.
Ja. Ist eine tolle Serie, sehr hochwertig, Verfilmung des Romans Der Nachtmanager von John le Carré und wurde eben damals wirklich extrem teuer, ich glaube für 30 Millionen Euro, glaube ich, verfilmt mit Tom Hiddleston und Hugh Laurie. Hugh Laurie kennen wir als Dr. House, Tom Hiddleston kennen wir heute als Loki in den Thor-Filmen. Und ist einfach ein Film, der wahnsinnig tolle Schauplätze hat, tolle Luftaufnahmen, ganz viel gute Musik, auch sehr elegant. Es spielt immer eigentlich nur in den absoluten Luxushotels und
auf IMDb. Sehr
gut. Ja. Und ist mir völliges Rätsel, warum davon nur eine Staffel gedreht wurde. Das ist wirklich schade. Aber diese eine Staffel ist richtig, richtig geil. Ach,
eine Serie, okay, ich dachte, das wäre ein Film, alles klar.
Nee, ist eine achteilige Serie, eine Staffel gibt es. Regisseurin Susanne Bier, das ist eine dänische Regisseurin, die den Auslands-Oscar auch schon mal gewonnen hat. Und dementsprechend ist das alles sehr qualitativ hochwertig, sehr glaubwürdig. Und ja, also wer so auf James Bond steht und generell einfach so diesen so einen eleganten Style mag, so einen britischen Style, der ist da gut aufgehoben.
Ist das
also
wahrscheinlich Amazon Prime oder so, ne? Irgendwie
musst du mal gucken. Genau, bei mir, war Amazon Prime, wurde glaube ich ursprünglich, war es eine BBC-Serie, aber wurde offensichtlich dann von Amazon Prime aufgekauft. Als so, ja, genau.
Also ich habe noch einen, genau, gucke ich mal auf jeden Fall mal an. Ich habe noch jetzt die vierte Staffel von Marvelous Miss Maisel ist jetzt angelaufen. Yeah. Gibt es auch schon, glaube ich, 6 Episoden. Eine der besten, muss ich ehrlich sagen, eine der besten Serien, die ich je gesehen habe, auf Amazon Prime, Marvelous Miss Maisel, wirklich gut. New York, ja. In den Ende der 50er Jahre, eine jüdische Stand-up-Comedian, also macht Karriere. Und also sowas habe ich noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, die Kostüme, die Musik, die Ausstattung, das Drehbuch, der Humor, Geschwindigkeit, perfekt, einfach nur perfekt. Also auch gerade für Leute, die jetzt keinen Bock auf irgendwelche so, ne, so Serien haben, wo es um Gewalt geht oder so. Also es ist wirklich für die ganze Familie gucken. Wirklich brillant, ja. Gerade mit zusammen mit der Frau und der Freundin oder so. Wärmstens empfehlen, ist bei mir völlig an mir vorbeigegangen. Marvelous Miss Maisel, mittlerweile, wie gesagt, 4 Staffeln. Draußen noch.
Und gesponsert von Maisels Weizen, ne, oder nicht?
Ja, weil Maisels Weiße, genau. Dann haben wir es doch, ne? Oder? Ist noch was? Haben wir noch was?
Nee. Gut.
Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hallo, ich bin der Michael aus 9A Ahrweiler. Wobei ich aus 9A komme. Ich stehe hier mit meinem PKW an der A61 Richtung Erftstadt, genauer gesagt Raststätte Heimatsheim. Aber das ist ja egal. Eigentlich möchte ich schon ganz lange sagen, wie klasse ich den Podcast von Arndt und Eckart finde. Richtig toll. Ja, alles Gute.
Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last exit on the top 10. It's just awesome.
Ja, yeah. Unsere Top 10 ist wieder da und diesmal geht's um die unsympathischsten Promis aller Zeiten.
Ja. Was?
Ja. Klingt nicht gut.
Nein, ich bin dabei.
Ich fange mal an. Und zwar habe ich bei mir auf Platz 10 David Christian Bongartz. Kennst du den?
Nee.
Nee? Den kennst du ihn vielleicht unter dem Namen David Garrett?
Ja, den kenne ich.
Ja. Ja. Ach so, ehrlich. Genau, ist nämlich ein Künstlername. Das ist nämlich der David Christian Bongartz aus Aachen, von 1980 geboren. Und er galt ursprünglich mal so als Wunderknabe und wird auch von der ganzen Klassikszene gehypt als junger Mann. Und wie gesagt, ich habe hier so Wörter stehen, die ich nicht aussprechen kann. Phrasierungsintuition, Klangfarbenspektrum. Also das war alles gut bei ihm anscheinend. Das heißt wohl, dass er ein guter Musiker war und höchst begabt war. Also jedenfalls haben sich die ganzen Stars der Szene um ihn gerissen. Dann gab es in der Pubertät einen Knick, man kennt das. Garrett entzog sich sozusagen seinem normalen Umfeld, das ihn gefördert hat. Er fühlte sich halt fremdbestimmt, was auch normal ist, glaube ich, in dem Altersabschnitt. Aber er wollte sich selbst finden, ist nach New York, hat dann eben neben Musik auch eben Schauspielerei, Tänzerei und so kennengelernt, sich in der Szene bewegt und hat dann eben Musik aller möglicher Art gemacht. Seitdem spielt er halt so, ich würde das mal bezeichnen, so Rock-Pop oder Pop-Klassik, ich weiß nicht. Ja. Jedenfalls so eine Art von Musik, die ich furchtbar finde. Ja. Er hat auch Filmmusik, alle möglichen Sachen. Ist alles sehr nett, sehr gefällig, aber auch sehr erfolgreich. Ne?
Ja.
Ich sag mal jetzt hier, das Schlimmste, was ich jetzt hier gefunden habe, er tritt halt bei Florian Silbereisens Schlager-Challenge auf.
Schlimm,
ne?
Schlimm.
Spielt da halt zwischen Semino Rossi und Howard Carpendale. Ja.
Und auch so 80er-Jahre-Pop-Dinger. Oder macht er so Oasis und so ein Scheiß, ne?
Ja. Hat auch eine sehr aufwendige Frisur, sieht immer sehr gebräunt aus und ist so für mich so anzusiedeln zwischen André Rieu und Nigel Kennedy.
Es gab einen Skandal irgendwie im Liebessachen irgendwie, ne?
Das ist irgendwie... Da, Das weiß ich jetzt nicht, deswegen will ich es auch nicht sagen, aber das Problem ist für mich so ein bisschen bei dem Typen, dass das für mich so eine Art von Klassik ist oder von so verpoppte Klassik. Wie gesagt, André Rieu ist für mich dasselbe Problem. Das ist für mich einfach
die Massen, die der mal schneidet, der André Rieu, ne?
Ja. Irgendwie, ne? Also wirklich, das ist das mit die schlimmste Musik, die man sich vorstellen kann. Das ist wirklich,
ich finde das furchterregend schlecht. Er ist ein netter Typ irgendwie, sitzt auch mal in Talkshows und so. Und
ja, ich würde ihn ja auch, wenn er jetzt, ich weiß nicht, wenn er mir ein Auto verkaufen würde, würde ich ihm wahrscheinlich auch das abkaufen, weil er macht schon einen netten Eindruck, aber jetzt die Musik ist einfach scheiße, oder? Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Also ich finde, wenn Klassik, dann Klassik und wenn Pop, dann Pop. Und ich kann mit dieser, das ist so ähnlich wie wenn Metallica mit der Philharmonie spielen und ich weiß nicht, was da noch so alles für schlimme vom Ballhorn
Musik ist.
Also tut mir leid, ich bin ja, du bist ja der Profi, aber ich, für mich ist das ist für mich wirklich Körperverletzung, diese Art von Musik, das muss ich schon sagen.
Seine Ex-Freundin, US-Pornodarstellerin Ashley Yoden,
wird
verklagt.
Wird verklagt oder verklagt?
Fokus schrieb damals. Ja. Der Sexskandal weitet sich aus. David Garrett steht nach massiven Anschuldigungen seiner Ex-Freundin, der US-Pornodarstellerin Ashley Yoden, stark unter Druck. Das ehemalige Escort-Girl verklagt den Stargeiger auf 12 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Hm. Wieso warum hat er das nötig?
Der Christian Bongart, warum er das nötig hat.
Ja, ja, ist doch egal. Ich dachte, naja, interessiert mich auch irgendwie nicht so richtig. Aber schöne Grüße. bei mir Nummer 10, pass auf, Paul Ronsheimer, ne? Paul Ronsheimer.
Oh.
Das ist doch der Junge, der kleine aufgeregte Kerl, der immer mit dem Helm in Kiew rum, in der Nähe von Kiew rumläuft, ne?
Den magst du nicht.
Ich finde das immer das sozusagen das personifizierte Kerosin der Bildzeitung. Der läuft irgendwie Sensationsjournalismus par excellence. Kommt aus Aurich, ne? 85 geboren, hat angefangen hat seine Karriere angefangen bei der Emder Kreiszeitung, glaube ich.
Ja.
Das ist die Emder Kreiszeitung.
Gibt es,
ich glaube, das, genau, und Emder Zeitung, genau, da hat er angefangen, also sozusagen ein Karrieresprungbrett, ne, ist dann auch gleich über die Axel Springer Akademie 2008 sozusagen dann direkt zum Konzern gegangen und, sozusagen, letzten Chefredakteur Julian
Reichelt. Von der Bild-Zeitung. Julian Reichelt, der wegen seiner erotischen Eskapaden entlassen wurde. Oder wegen seiner,
aber ich finde, ich muss sagen, wann kommt der Kerl mal zur Ruhe? Irgendwie, den frage ich mich immer. Und einfach unangenehm. Also, ist das ein Promi überhaupt? Wahrscheinlich die Aufgabe jetzt wieder
mal. Also, ich finde, wenn mal seine Lebensgeschichte verfilmt wird, dann müsste Christian Ulm ihn spielen, finde ich so.
Könnte ich mir so vorstellen.
Stimmt, das
wäre gut, ja.
Oder Sido. Wenn man Sido eine Brille aufsetzen würde, würde es vielleicht auch gehen. Weiß
nicht. Sido erinnert mich gerade an dieses Männchen, wie aus diesem kleinen Flötenmann.
Das finde ich ein bisschen verzerrt, ehrlich gesagt.
Aber na gut, okay.
Ja, okay, ich merke schon.
Paul Ronsheimer auf 10.
Ja. Deine Liebe hält sich in Grenzen. Ja, okay. Also ich habe bei mir auf Platz 9 Franz Becker, 54. Kennst du den vielleicht? Oder?
Nee.
Also kann auch seinen vollen Namen nennen, wenn du möchtest. Boris Franz Becker aus Leimen.
Also. Ja, den hätte ich auch fast gehabt, ja.
54 Jahre alt, genau. Ja. Hat je dreimal die Masters und Wimbledon gewonnen und dann Grand Slam hat er auch mehrmals gewonnen und war eben damals so ein bisschen der Auslöser für den Tennisboom in Deutschland, ne? In den 80ern. Und hat er eine lange Karriere gemacht als, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das denn so, als Promi, als ja, mehr oder weniger erfolgreicher Geschäftsmann, ich glaube eher weniger erfolgreicher Geschäftsmann, jedenfalls wurde er 2002 dann wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von 2 Jahren verurteilt, wurde dann zur Vollstreckung ausgesetzt, zur Bewährung, 2017 wurde er vom Londoner High Court für zahlungsunfähig erklärt. Dann hat er seine Trophäen versteigert, da kamen 770.000 Euro raus, stellte sich raus, es waren zum Teil Nachbildungen, ne, weil die Originale verschollen waren. Dann 2018 hat er sich dann vom Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik zum Sonderattaché ernennen lassen. Wurde dann aber bekannt, dass er das eben gemacht hat, um seine diplomatische Immunität zu nutzen, um eben einer Zwangsvollstreckung zu entgehen. Und daraufhin hat dann eben der Außenminister der Zentralafrikanischen Republik gesagt, dass Becker eben kein Diplomat des Landes sei und man wünsche auch nicht, mit dessen finanziellen Problemen mit der Republik in Verbindung gebracht zu werden. Ja, dann hieß es dann afrikanischen Außenministerium von diesem Land, hieß es dann eben, dass sein Pass eine Fälschung wäre. Und jetzt macht er, glaube ich, Werbung für Check24, für so Kredite. Das finde ich ja irgendwie ganz witzig, dass er so viel Selbstironie hat. Also der hat einen langen Weg hinter sich. Ich glaube, du würdest sagen, einen Spannungsbogen, ne? Und ja. Der ist, ja, wie würdest du das jetzt so einschätzen, was da
ich finde, ich glaube, viel hat er auch gelitten durch seine wechselnden Partnerinnen oder so und auch diese Affären und so weiter.
Habe ich jetzt bewusst mal ausgelassen, weil das hört man ja öfter mal so, aber genau. Ja,
es ist ich habe ihn nie, der ist ja so in meinem Alter, ne? Und ich habe ihn immer so ein bisschen verfolgt oder so und konnte nie so richtig Sympathie entwickeln. Ich habe selber Tennis gespielt damals. Wo er dann Wimbledon gewonnen hat, war also das 85, ne, war das, glaube ich, da war der Held, klar, das, aber ich das war da jetzt nie so drin in dem Tennis-Thema und muss sagen, dass diese Affären und so weiter, da steht ja auf denselben Typ Frau oder so, ne? Ich glaube, das sind immer so ähnliche Frauen und das schlimmste Bild habe ich eigentlich irgendwie, wo er bei Oliver Pocher diese komische so eine Verkleidung trägt, wo er sein Gesicht so aufgedunsen wirkt, weil er da irgendwie so eine komische Schleife auf dem Kopf hat. Weißt du, daraufhin hat Mercedes, glaube ich, alle Verträge mit ihm gekündigt, aufgrund dieses Fotos, weil er musste, Pocher Becker ist ja irgendwie immer diese Fehde, die es immer vor ein paar Jahren gab oder so, ne?
Ja, da war mal was.
Wo es denn, letztes Mal war es davor, danach war es der Wendler, ich keine Ahnung, wer denn, auf jeden Fall war das sehr unvorteilhaft, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ihm das so gut tut oder so, ne? In der Öffentlichkeit zu stehen. Ich hatte nämlich gedacht, als er mich hier dann hatte, der war doch dann zwischendurch Trainer, ne? Irgendwie von Sokovic oder so, ne?
Ja, war genau.
Und da hat man eigentlich wieder so Hoffnung geschöpft.
Genau,
da habe ich gedacht,
der wird resozialisiert.
Jetzt machst du mal das Richtige, genau das, was du kannst, nämlich Tennis, ne? Und beraten oder managen oder irgendein Trainer oder Supervisor, was auch immer. Da dachte ich, ey, genau das ist das Beste oder so, ne? Bevor du jetzt durch irgendwelche scheiß Promi-Sendungen da, ne, geprügelt wirst oder freiwillig da hingehst irgendwie. Nee, ich konnte mit ihm nicht viel anfangen. Und sag mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? So, also.
Ja. Genau, er hat auch mal zwischendurch bei Baris Ferraris auch wieder so einen gefälschten Tennisschläger verkauft.
Ehrlich?
Also, er hat so eine lange Geschichte wie soll man das bezeichnen? Das ist so eine Art von, ja, Kriminalität ist zu viel gesagt. Das ist so ein komisches. Also ich glaube, mit Geld und so, also das muss man erstmal schaffen. Das ist ja sozusagen eine Kunstform von so einer Ikone wirklich zum Pleitier. Das ist ja, das muss man erstmal hinkriegen. Also das ist wirklich komplette Vernichtung aller wirtschaftlichen Werte sozusagen. Und also erstaunlich.
Ja. Ich habe bei mir geht's weiter, ein bisschen hier Speed reinbringen, und zwar Michel Friedmann. Also ich muss sagen, ich glaube, Vizepräsident des Zentralrats der Juden irgendwie, ja. Immer rein in die Wunde, immer schön und laut und direkt und auch leider immer recht, hat er wahrscheinlich auch immer recht oder so. Ne? Ich kann dich ja überhaupt nicht ertragen, also komm mal zur Ruhe, ganz ruhig, ich muss jetzt mal Luft holen. Aber ich fand das immer echt so, das deutsche Gewissen so, ne, irgendwie so ein bisschen, es hat mich immer sehr genervt, denn ich kann das so schlecht ertragen. Er hatte dann diesen Skandal, ja, irgendwie vor etlichen Jahren. Diesen
Koks-Skandal, ne?
Genau, er hatte...
Im Reddison oder wo war das nochmal?
Ich habe gerade hier, was ist das hier, newsroom.de, das Portal von Journalisten schreibt irgendwie, dass der Michel Friedmann, übrigens in Paris geboren, er schreibt selber, ohne den Tornado vor 6 Jahren, also war das dann 2003, war das genau, also 2009 ist das erschienen, wäre er sonst gestorben aus Einsamkeit und Traurigkeit, sagt Friedmann nach Angaben des Hessischen Rundfunks in der Sendung Höchstpersönlich. Bärbel Schäfer und Michel Friedmann heißt die Sendung, die am ausgestrahlt wird. Die selbstverschuldete Krise nach bekannter Drogenkonsum habe ihn gerettet. Ja, wie schön, ne? Also da muss man erstmal hier so großes Nutten- und Koks-Programm fahren und dann kommt alles raus oder wie auch immer und dann ist man, dann passt er nicht so ganz zusammen, ne? Also moralisch weiß ich nicht, vielleicht.
Okay.
Ja, und aber gut, ist mir jetzt auch im Prinzip egal, nur ich kann das die Art irgendwie nicht ab, weil das ist mir einfach, das ist mir zu, genau wie Dieter Bohlen, der kommt auch noch irgendwie, ne, da kann ich nicht mit umgehen oder so, ne, das ist mir irgendwie so.
Also ich,
so,
ehrlich gesagt, mag ich ihn ganz gerne, weil er natürlich absolut sozusagen das abliefert, was die größte Provokation ist für die ganzen, das ist nicht auf dich bezogen, du weißt, was ich meine, ne? Das ist so die größtmögliche Provokation für alle Nazis und Antisemiten, so, weil er halt völlig schamlos sozusagen.
Das meine ich überhaupt nicht, das finde ich vollkommen okay.
Nein,
es geht mir nicht um die Inhalte oder
ja,
so. Er hätte auch oftmals recht, und er macht natürlich auch, er beißt und will sofort.
Ja, ja.
will bestimmte Antworten haben, ne? Und die keiner aber freiwillig rausrückt oder so. Ne, ja. Nee, schön, geh weiter, aber erzähl weiter, aber
Nein, für mich ist das halt so, weil ich sehe das in Deutschland so selten, dass Leute mal so, er hat so gar nichts Protestantisches, Ernsthaftes an sich, sondern er ist so, er ist halt pure Emotion immer so, ne? Das ist einfach so, dann ist er wohl auch so jemand, der gerne gut isst und so. Also er ist auch so ein Franzose irgendwie und so, also er ist so.
Ja,
also, ist geboren, ne? Also auf eine Art mag ich das ganz gerne so. Das hat sowas, ja, wieso, das ist sowas, wie nennt man das, sowas Überschwängliches und eigentlich was uns so ein bisschen fehlt oder so vielleicht. Aber gut, aber natürlich, ja, ganz ehrlich, ich möchte nicht persönlich in ein Streitgespräch mit ihm gerade
stehen. Ich finde ja auch, sagen wir, dass es gibt ja auch Journalisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die mittlerweile irgendwie Köln Moskau, wie heißt die jetzt da ähnlich nachfragen oder so, ist auch sehr unangenehm, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob der Herr Scholz das jetzt so gut findet, die Frage, so, ne? Oder Herr Habeck oder so.
Ne? Das gab's ja früher nicht so, ne? Du weißt ja, wie das früher war, so, ne? Das gab's ja früher nicht so oft. Das war ja oft dann lieber so.
Nee, genau, ich sehe das auch im Morgenmagazin, ich weiß gar nicht, wie der Moderator heißt, im Morgenmagazin gibt's auch so einen, der dann sehr kritisch, ich dachte, Alter, wie kritisch ist der denn, oder so, ne? Ja. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, irgendwie, ne? Wo du schon echt dein ganzes Repertoire auffahren musst als Politiker irgendwie, um da nicht in die Falle zu tappen oder so, ne? So, ja. Genau, aber wie gesagt, Marietta Slomka oder so sind da auch nicht, oder auch Christian Sievers mittlerweile auch nicht viel anders, finde ich. Aber gut, okay, war Geschmackssache, aber das war meine Nummer 9, so.
Ja. Ich finde übrigens auch Paul Ronzheimer gar nicht so schlecht, muss ich leider zugeben. Ich mag das ganz gerne. Also Bild TV ist für mich
auch ganz geil.
Kannst du ja auch gut finden. Also ich finde Bild TV ist eine totale Katastrophe in allen Gesprächen über Corona etc. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Was ich gut finde, ist, dass sie wirklich, die haben wirklich das technisch die Möglichkeit, zwischen 6 Orten in der Ukraine hin und her zu schalten. Und das offensichtlich können die Öffentlich-Rechtlichen das nicht. Die können immer nur jemanden einblenden, der in Moskau steht und das Ganze dann bewertet. Und das finde ich immer, ehrlich gesagt, ein bisschen tragisch. Also das, man kann das natürlich als risikofreudig darstellen oder man kann das ja sehen, wie man will, ne? Oder so. Das ist halt natürlich so, ich weiß, was du meinst. Das ist zum großen Teil natürlich auch Meinungsjournalismus. Also da werden natürlich auch eine flüchtende Familien und kleine Kinder vor die Kamera gezogen und ähnliches. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich nah dran bin. Ne? Das ist aber gut. Aber wie gesagt, ich habe viele Vorbehalte gegen Bild TV. Paul Ronzheimer gehört zu den kleineren, würde ich sagen. Das ist, ich habe bei mir auf Platz 8 habe ich René Zellweger, die Schauspielerin. René Zellweger. Ach so, ja. Mittlerweile, ne, du kennst sie vielleicht aus Bridget Jones oder ich glaube Schokolade zum Frühstück und sowas hat die gemacht. Das sind so zuckrige amerikanische Romantic Comedies vielleicht, kann man so sagen. Mhm. Ich weiß nicht. Ne, René Zellweger, mittlerweile 52, aus Baytown, Texas kommt die und hat halt im Laufe der letzten 15 Jahre mit unterschiedlichen Mitteln versucht, sag ich mal, ihr jugendliches Aussehen aufrechtzuerhalten. Da hat sie eben wirklich ihr Aussehen extremst verändert. Also das Gesicht von René Zellweger wirkt eben inzwischen nur noch wie eine Maske. Sieht halt auch völlig anders aus als früher. Also im Grunde, das ist glaube ich so die Frau, wo ich sagen würde, die hat am meisten ihre Gesichtszüge ausradiert. Da ist eben nichts mehr und ist ein anderer Mensch. Wird auch, glaube ich, offensichtlich auch nicht bei manchen, ich habe es jetzt vor kurzem gelesen, bei Premieren nicht mehr erkannt, weil sie dann anders aussieht. Und auf die Frage, warum sie plötzlich so anders aussieht, hat sie wohl gesagt, dass sie in letzter Zeit ein glückliches und gesundes Leben geführt hat und sich freut, wenn es auch anderen auffällt, sozusagen. Also sie hat sich, aus ihrer Sicht, sagt sie, sie hat sich nicht operieren lassen und das ist so, ich habe immer Probleme mit so Frauen, die sozusagen ihren Mitgeschöpfen, also anderen Frauen sozusagen sowas vorleben, weil das ist eigentlich ein Albtraum, finde ich, und ist extrem frauenfeindlich und sozusagen sich in diese Schönheitsmühle zu begeben und sich operieren zu lassen und ähnliches, halte ich für ein großes Problem und vor allem wahrscheinlich für ein psychologisches Problem und deswegen ist es auch jetzt eher ist so eine Mischung aus Mitleid und ich weiß nicht, Entsetzen, wenn ich sowas sehe. Das ist also jedenfalls ganz, ganz schrecklich und
stellvertretend vielleicht für alle anderen,
die. Ja, und ich fand diese Filme immer scheiße, muss ich zugeben. Also Bridget Jones und das ganze Zeug ist halt überhaupt nicht mein Ding, aber gut, das gucken 10.000 Mal mehr Leute als Cyborgs aus der Ukraine oder so, ist mir schon klar, ne? Aber diese Art so zu leben, also das auch noch dann zu verleugnen und so, das ist schon sehr, sehr, ja, ich würde sagen, das kann man sagen, verlogen vielleicht oder so. Oder Selbstbetrug ist es, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Also es ist sehr unangenehm, finde ich das, so diesen Lebensstil. Also, ja.
So, jetzt bin ich erstmal Nummer 8, oder was? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das war meine 8 jetzt.
Los, da kommt ja, meine Nummer 8. Ja. Bei mir ist Nummer 8, muss ich sagen, wie viel auch nichts anderes sein, außer Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer, ich tauche überhaupt nicht mehr öffentlich gelaufen. Will ich gar nicht lange drüber reden. Also immer wenn ich mag, ich muss ehrlich sagen, also das ist einfach dieses, dass ich überhaupt nicht mag, irgendwie damals bei den Echo-Verleihungen immer diese ganzen Pathos und dieses Steinmannsche da Gebrabbel da und diese Betroffenheit und wir müssen alle irgendwie, es ist wirklich auch wieder so ein schlechtes Gewissen für alle Deutschen oder so, ne? So, Schuld an allem und ja, richtig, es ist vollkommen richtig oder so, aber bitte nicht mit dem Gesicht dazu erst.
Ja.
Tut mir leid. Ist
so eine Berufsbetroffenheit,
ist das so? Ja. Ich weiß gar nicht, ich mir fiel nichts Besseres ein, ich bin da überhaupt nicht Promi-affin. Nee, deswegen, wie gesagt, Musik finde ich auch scheiße, so, ne? Ja. Aber ist nicht, also, aber wenn er dann Interviews gibt oder so, dann ist immer gleich so der ganz große Hammer aus der Tasche und deswegen bei mir auf 8 einfach mal Herbert Grönemeyer, weil muss ich voll umschalten. Also
ich finde alleine schon für mich ist alleine schon für Mensch ist das für mich.
Ja.
Das ist eigentlich schon, wenn es einen Musikknast gäbe, dann ist es für mich lebenslänglich.
Ja, das also na gut. Ich finde keinen Parkplatz. Ich will zurück.
Ja, das fand ich ja noch okay.
Das war nämlich, das wurde gecovert dann, ne? Von das war doch dann Riesenhit von sag schnell. Ach, ich komme nicht drauf.
Wurde gecovert?
Das wurde geklaut. Das
Olli
wurde P. Das war ja irgendwie.
Und ist da Flugzeuge im Bauch?
Nein, muss ich gleich mal gucken, weil komme ich jetzt nicht drauf. Ja.
Jetzt kommt etwas, wo ich genau weiß, das wirst du, glaube ich, nicht so geil finden, aber das ist, tut mir leid, das muss jetzt sein.
Nix.
Nee. Nee, es muss, nee, nicht der.
Gut, guck mal. Ich sag schnell, mach! Eine Stunde haben wir schon. Eine Stunde haben wir schon Podcast wieder.
Otto Gerhard Walkes.
Oh, 1948
nee. In Emden geboren.
Nein.
Komiker der 70er, 80er.
Na gut.
Und seitdem halt kaputte Schallplatte. Ja. Und Otto ist halt seit 30 Jahren tritt er auf der Stelle. die ganzen guten Sachen, die er gemacht hat, die stammten wohl von Robert Gernhardt mehr oder weniger. Der ist mittlerweile tot halt, der hat für ihn geschrieben.
Ja.
Und auch bei den, auch die, man kann das gut ablesen an diesen Otto-Filmen, an diesen Kinofilmen. Das ist so eine Tendenz zur Selbstzufriedenheit. Also ich weiß, dass es in dem ersten Film, da war ja noch so ein armer Schlucker, in den ganzen Folgefilmen kriegt er alle hübschen Frauen ab. Das grenzt schon so an Peinlichkeit, weil das sind immer irgendwelche, ist halt ein irgendwie mittlerweile 60, 70-jähriger Mann und hat immer irgendwelche 20-jährigen Frauen an seiner Seite. Das ist alles, es ist maßlos Selbstüberschätzung und immer Wiederholung von denselben Witzen in Variationen. Ja, also
der kommt aus der Rolle auch nicht raus.
Ne? Ja, ne, immer noch, holla die Hü, hallo, hier ist Ottilie. Und er kommt immer um die Ecke mit denselben Liedern, dann baut er immer nochmal das Wort, heute bin ich bei Wetten, das, also baut er das Wort Wetten, das ein, oder heute bin ich bei der Abschiedsshow von Udo Jürgens, dann baue ich Udo Jürgens in den Song ein, aber ansonsten ist es immer gleich und das geht gar nicht und so, ne, also der müsste längst im Ruhestand sein und er kriegt aber die Kurve anscheinend nicht, also das Altwerden fällt ihm wohl schwer, ne, und das ist, also unangenehm finde ich den, muss schon sagen.
Ja, okay, das sind wir dann Nummer 7, ne?
Jo.
Ich habe Nummer 7 bei mir, Prince Harry und Meghan, aber die kriege ich auch nur so am Rande mit. Und das nervt einfach, dass die ständig in den Medien sind und das ist so irgendein Gewäsch und so, ne? Und dann ist wieder, sind das die schlimmsten Haus, sozusagen Dienstherren der Welt und völlig arrogant und der Papa redet auch noch mit. Und dann kommt Frau Elisabeth aus England nochmal und es nervt, dass sie die Medien so beherrschen und dass sie die Kinder machen, was sie wollen und müssen auch nicht mehr so tun, als ob sie irgendwie gute Menschen sind irgendwie und wohnen dann irgendwie, so zu jedem Kack gibt es dann Interview und immer wieder jeder zweite bunte und Galatitel und dann, ja, die 12 Millionen Villa in Long Beach reicht nicht mehr oder so. Ich weiß nicht, was da los ist, aber auf jeden Fall nervt das extrem ab. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie da die Hosen anhat, ne?
Also, ja, glaube ich auch.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es eine anstrengende Person ist, diese Markel, die ja bildhübsch ist, so, ne? Also die kommt aus dieser
äußerlich. Das ist ja nicht, das Problem ist, dass sie nicht abendfüllend.
Das ist nämlich
jeder Mann, der schon mal so eine Frau hatte, der weiß, dass das nicht abendfüllend ist. Das ist irgendwann dann nervt.
Das ist kein Ersatz für gar nichts. Ne? Aber Prince Harry hat gedacht, Mensch, das muss laufen, so, ne?
Voll das Geschoss, die gebe ich alles auf.
Ja, genau. Kannst du machen, was du willst. Also Hauptsache sieht es gut aus, ne?
Was so. Meinst du, was er jetzt so denkt, wenn er manchmal so abends mit einem offenen Bier auf dem Balkon sitzt?
Ich kann dir genau sagen, was er denkt.
Und sie ist mit ihren Freundinnen unterwegs.
Was hast du? Der denkt, na, immerhin sieht es so gut aus. da fängt er so ein bisschen an zu weinen, so schluchzen.
Aber der kann doch, wollte ich gerade sagen, aber der kann doch jeder haben, theoretisch.
Na gut, okay. Ja, aber die, sind, die muss aber gut aussehen. Also das ist aber das, ja, das ist ja das ist der große Fehler, den man macht, das, weil das eben manchmal, das häufig nicht ausreicht. Das
ja. Oh, ich erinnere mich, was er für ein cooler Typ war. Er ist doch, weißt du noch, diese Szene, wo er dann interviewt wurde beim Militär und dann plötzlich springt er in so einen Hubschrauber und fliegt weg. Alter Schwede, das werde ich nie vergessen. Cooler Typ.
Ja. Nee, war mal ein cooler Typ. Mit seinen, ach so, der hatte, genau, ich kenne nur diese anderen Geschichten, damit, wo er dann mit der Nazi-Uniform zum Karneval gegangen ist und so ein Scheiß. Aber Fehler machen wir alle mal. Aber nein, ich kann da, ich war einfach nur genervt, weil die ständig in den Medien sind und komisches Paar. Es gibt in dem Zusammenhang gab es ja auch immer dieses Spitting Image, diese The Crowds Edition, ne? Da gab es immer so ein paar Mitschnitte aus der englischen Version, da kommen sie auch gar nicht gut weg. Also, wer kommt bei Spitting Image schon gut weg, ne? Aber ist auch sehr gut gemacht. Ja, gut, das war Nummer 7. Du bist dann 6.
Ich glaube, bei Oprah Winfrey haben sie ausgepackt in Amerika, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ist auch schon ein bisschen her. War vor Corona, glaube ich. Okay, bei mir ist auf Platz 6 ist bei mir ein verstorbener Schauspieler, der so körperlich ziemlich, also ein ziemlich dicker Typ, Dieter Pfaff. Ich weiß nicht, kennst du den noch, Dieter Pfaff? Das war
vom Namen,
ein oder? Sehr dicker, ja, man kennt, du kennst vielleicht eine Rolle von, ne, das war ein Schauspieler, das spielt die Rolle von,
der ist schon lange tot, ne, stimmt. Der ist
2013 gestorben, also vor 9 Jahren.
Der war doch ganz nett eigentlich.
Und hatte, ja, ist halt, ne? Siehst du, was für mich Paul Rotheimer ist, ist für dich, was ist gegen ja, gut so. Und zwar, der hat immer die Rolle, der Fahnder kannte man ihn, hat also einen normalen Polizisten gespielt, das ging noch, das war so in den 80ern. Dann halt hat er diese Serien gespielt, Sperling, Bruder Esel, Bloch und am Ende der Dicke. Und von ihm stammt das Zitat, ich sag das, und so hat er sich auch immer dargestellt, er ist so ein sensibler Dicker. Er hat gesagt, sein Schwergewicht führte Pfaff nicht auf seinen Appetit, sondern auf seine Sensibilität zurück. Und zwar sagte er, das Gewicht halte ihn von Höhenflügen ab. Das Dicksein ist etwas, was mich erdet und mich am Boden festmacht.
Ui.
Also das der sensible Dicke, das ist für mich sozusagen, das ist die Endform des Dicken, der sensible Dicke. Ja. Da muss ich sagen, tut mir leid, du bist ein fettes Schwein, du frisst so viel, du hast so viel gefressen, deswegen bist du jetzt wahrscheinlich. Tut mir leid, also das geht so weit, ne? Das ist so ein bisschen, dieser Schneeflocken-Effekt, dass man jetzt denkt, man muss solche Leute schonen oder so. Nein, er hat sich einfach falsch ernährt. Und das ist ja, also okay, Dieter Pfaff, 2013 verstorben.
Ja, 63 hoffe, geworden. 66. Mit 66 Jahren ist noch lange nicht
vielleicht Schluss. Vielleicht hätte er auch 80 werden können, oder? Wenn er ein bisschen... Wenn er ab und zu mal einen Apfel gegessen hätte? Ich weiß es nicht.
Apfel, genau.
Ruhesanft.
Ich schmeiße übrigens, ich esse ganz viele Äpfel und zwar immer beim Autofahren und ich schmeiße den Apfelgriff schon mal aus dem Fenster. Ich frage mich immer, wann ich mal die erste Anzeige kriege, wann sich einer mal beschwert. Natürlich nicht immer vom Kindergarten oder irgendwie in Privat vorgeben, sondern immer so auf dem Land, aber ich weiß nicht, mittlerweile dürften da schon jede Menge Apfel bauen. Naja, Nummer 6 irgendwie auch nur ein Klassiker, aber ich kenne mich mit Promis nicht aus, aber ich habe Uli Hoeneß einfach mal genommen, weil der einfach konstant seit 50 Jahren, der ist 1952 in Ulm geboren und nervt schon so lange rum und jetzt mit seinem und immer wieder die Klappe auf und mittlerweile, nachdem er im Knast war, auch anscheinend nicht geläutert oder so, ne?
Nee.
Nervt immer wieder rum und weiß auch nicht, jetzt ist er zwar so, jetzt kommt Olli Kahn, der nächste Nussknacker-Typ da, der da irgendwie so bei FC Bayern, Salihamidžić und Olli Kahn haben so auch wieder die perfekten Arschgeigen als Nachfolger bestimmt, muss ich ehrlich sagen. Als Spieler fand ich Hasan Salihamidžić noch ganz okay, aber als Manager muss ich auch sagen, echt irgendwie immer unangenehm, Uli und Olli Kahn auch so, überhaupt nicht mein Ding, so, ne, und weiß ich nicht, aber es steht auch für alles, was die erste Liga ausmacht, so, nämlich irgendwie, keine Ahnung, so, der letzte Punkt war ja wieder, dass sie jetzt irgendwie die Playoffs machen, ne, statt irgendwie einfach die Bundesliga zu Ende zu spielen und irgendwie nochmal Playoffs machen, die letzten 6 oder 8 Spiele nochmal den Titel unter sich aus, ne, da war sogar Uli Hoeneß dagegen oder so, und da war so viel Geld, kann er da gar nicht verdienen, oder was meinst du, wie viel TV-Gelder sie dann da noch für kassieren oder so, aber wie gesagt, der Mann hat einfach, es ist einfach unangenehm und nervig und Weiß ich auch nicht. Musste einfach irgendwie auf die Liste vollkriegen, ne? Also so fertig aus.
Passt
immer irgendwie, ne? Da kommen noch ein paar andere, die jeder da vermutet hätte, aber es läuft einiges schief.
Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben festgestellt, dass der Nachname Salih Hamidžić ist. Das ist gar nicht. Ich dachte immer, Salih wäre der Vorname und Hamidžić der Nachname ist.
Nee, Hassan ist das.
Hassan. Genau.
Ja, den kennt man, der war ein guter Spieler.
Ja, ja, das ist, wie wenig ich da weiß.
Ja, leider. Ja, wir sind ja zweite Liga, wir können uns das erlauben. Wir müssen das wissen.
Bei mir ist auf Platz 1 ist hier.
Platz 1?
Nein, Entschuldigung. Bei mir auf Platz 5 ist auch jemand, der. Ja, wie soll ich sagen? Der auch nicht geschnallt hat, wann es mal Zeit war, sich zu entschuldigen. Und zwar ist das Jan-Josef Liefers.
Ja.
58-jähriger Sänger und Schauspieler aus Dresden und ist eben seit 2002 eben durch den Tatort aus Münster sehr bekannt. Warum Münster, weiß ich eigentlich nicht, vielleicht weil das so eine langweilige Stadt ist. Verdient 100.000 Euro pro Folge ungefähr, wird wohl geschätzt, und ist seit 2004 mit Anna Loos verheiratet. Ist ja auch eine Schauspielerin.
100.000 pro Folge?
Ja, habe ich hier gelesen, ja, steht hier, genau.
Ui. Und, da bleiben die ganzen GZ-Bilder. Als Schauspieler? Alter Falter.
Oh, ja, als Sänger ist er mit Hut unterwegs. Also es gibt sehr viele Bilder von ihm mit so einem lustigen Hut. Also als Sänger ist er mit Hut unterwegs. Seine Band heißt Jan-Josef Liefers and Oblivion.
Ja, ja,
und das erste, und das erste Album hieß JJ at Oblivion.
Ich weiß. Ich kenne das alles.
Ja. JJ, Josef, Jan-Josef, genau. Hier ist keine Peinlichkeit drin, die nicht möglich. Also er nimmt jede Peinlichkeit mit, würde ich sagen. Seit 2009 dreht er Spots für Ferrero Rocher und seit 2012 macht er Werbung für Toyota. Ferrero Rocher, die kenne ich, da ist er dann immer so ein süßer Fratz, der so kleine Ferrero Rochers isst und so. Dann ist er eben sehr bekannt geworden, jetzt zuletzt durch diese Anti-Impf-Aktion, ne, wo er sich beteiligt, alles dicht machen. Ja. Dann hat er dann, um das zu rechtfertigen nachher oder um die Kurve zu kriegen, wahrscheinlich seinen Job nicht zu verlieren, hat er den einen Tag in so einer Corona-Intensivstation verbracht. Und hat dann im Anschluss ist er dann aufgetreten bei Bild TV und hat gesagt, die Perspektive von der Intensivstation, aber so ist insofern relativ, es wäre ein verzerrtes Bild der Realität, weil dort liegen ja nur die schwersten Fälle. Und außerdem sei ihm aufgefallen, dass die Menschen, die dort arbeiten, kein Verständnis für Ungeimpfte hätten. Also er hat das wieder total Rollback, hat das wieder relativiert, alles, was er da gesagt hat. Und ich glaube, er bleibt dabei, dass er einfach sich genervt fühlt von der Gesamtsituation. Also das ist jemand, eigentlich hätte ich auf Platz 1 gehört. Das ist
ehrlich? So schlimm, ja.
Das ist schon schlimm. Also
ja, als Schauspieler finde ich ihn, also wenn man rein die Schauspielerische ist, ist es ja im Vergleich zu vielen anderen ja erträglich, ne? Also es gibt das Beste, was man über deutsche Schauspieler sagen kann, fast, oder? Naja, vielleicht über Mario Adolf mal ausgenommen oder so. Naja, Heinz Rühmann
Verstehe. Du bist auch so ein Fan von Jan-Josef Liefers, okay.
Nein, ja, wir haben eine Serie von ihm promotet, die war ganz witzig. Ich weiß gar nicht, wie hieß die.
Doch, auch, ne? Gut.
Nee, egal. Ich gucke auch keinen Tatort. Ich hab das letzte Mal einen Tatort gesehen vor 40 Jahren oder sowas. Weiß ich nicht. Ja. Meine Oma, keine Ahnung.
Also bei uns in der Familie ist Ulrich Tukur noch unbeliebter. Aber ist auch ein anderes Thema. Ja.
Okay. Ich habe bei mir, pass auf, wir müssen ein bisschen beeilen. Wir sind hier schon wahnsinnig.
Ja.
Bei mir Nummer 6 ist, 5 ist der.
Was?
Nummer 5, der Fernsehkoch. Hm. Der NDR-Fernsehkoch, Rainer Sass.
Den magst du nicht?
Den finde ich zum Kotzen, Alter.
Ach so.
Pass auf, der Rainer Sass ist 1954 in Stade geboren, ne? Und wuchs mit 4 Brüdern auf, ne? Und Vater war Kellner, Mutter war Kauffrau. Und hat eine kaufmännische Lehre absolviert im Autohaus und danach war in der Versicherungsbranche, ist er jetzt noch für tätig, ne? Und jetzt, also laut Wikipedia ist hier, pass auf, laut Wikipedia ist Folgendes passiert, wie er zum Fernsehen kam, ne? Seinen ersten Kontakt mit dem öffentlich-rechtlichen Sender NDR verdankt Sass einem Unfall im Jahr 1984. Und an seiner Eigenschaft als Pressesprecher der Stader Freiwilligen Feuerwehr war er bei einem Übungsspringen neben das Sprungtuch gefallen und hatte sich dabei schwer verletzt. Mit Hilfe des über ihn berichteten Hörfunkreporters Ludger Poth gelang es, Sass durch hartnäckigen Einsatz zunächst bei NDR 2, ab 1989 dann auch im NDR Fernsehen, seine Rezepte zu präsentieren. Ja, kann ich mir richtig vorstellen, ne? Der hat so lange genervt, bis du sagst, komm, lass, bevor der nochmal anruft, macht er seine Sendung hier, ne? Und dann kann der nachweislich nicht kochen, aus meiner Meinung nach. Ich weiß noch, wie der bei Koch, wie heißt das hier mit Hänsler da? Grillen oh, Hänsler?
Ja, den finde ich doch viel schlimmer.
Ja, ja, okay. Ja, stimmt, der müsste ja auch auf die Liste. Ne? Aber dann, und dann immer dieses Arrogante und ich gehe und schön und lecker und dann, weißt du, das Schlimmste ist, wenn er dann irgendwie mit Leuten kocht oder so und die dann so immer so schön immer in die zweite Reihe versetzt und so, ne? Und hier, ja, mach mal Platz und hier, du kannst mal hier die Dose Tomatenmark aufmachen, weil ich brauche die gleich und so. Und dann war da auch mal so ein Kartoffelbauer. Das will ich nie vergessen. Da hat er so, ja, und dann haben wir hier die schönen Kartoffeln. Und dann redet er sich immer so in Rage und so natural, ja, high. Und dann hat er dem, ja, und die Kartoffeln hier von unserem Kartoffelbauern aus Oldenburg, ne, die sind ja mega lecker und so. Und dann klopft er ihm so auf den Kopf, so wie so einen kleinen Schulbub, ne? Also so, also dem, der hatte so einen Hut auf, so ein kleiner und Alter, also was ist denn jetzt los, ne? Und das im Fernsehen, ne? Und so, Alter, geht's noch? Das ist unfassbar beschissen. Und so. Und immer irgendwie, also der kommt da irgendwie mit Pauken und Trompeten mit seinen Paprikaschoten da an, Alter. Da fällt dir nichts mehr ein. Ich finde das so furchtbar. Und das, was der da zusammenbrutzelt, das kriegt da jeder dritte gescheite Imbissbesitzer da auch noch hin oder so, ne? Wenn er mal, ja, Currywurst gegen Spargel austauscht oder sowas, ne? Aber egal, ich finde das echt sagen, also den Typen finde ich einfach mega scheiße.
Ach so.
Nee, ich finde den, das ist so ein selbstreferenzieller Autist irgendwie, der so, sich am liebsten selber hört. Und, kann ich überhaupt nicht ab. Kann ich auch,
wow,
ne, der hat auch so einen starren Blick, wenn er anfängt zu reden und dann ist, ja, links und rechts alles oben und unten ist vergessen, ne? Hauptsache, ja, jeder Satz fängt mit ich an und so. Tut mir leid, ich kann ihn nicht ab.
Uiuiui.
Aber bestimmt ein feiner Kerl so, also privat ganz anders. Privat natürlich, bestimmt natürlich. Ganz anders, ja.
Ja, sicher. Ich bin hier gerade auf seiner Website parallel.
Oh, Alter.
Servus, grüß Gott und hallo. Na gut, ja. Also, ich habe bei mir auf Platz 4 habe ich... Gibt es eigentlich einen Fernsehkoch, den du gut findest? Also irgendeinen anderen?
Ich finde den unseren bayerischen Kollegen... den Bayern-Koch, ne?
Den, der gerade pleite ist, der? Oder welcher?
Ja, genau. Ach, man ahnt, was
ist
los
mit dem? Ist ja auch egal.
Okay. Nee, nein, ich hole mal...
Ja, ist doch Wurst. Also, bei mir ist auf Platz 4 ist bei mir Wolfgang Barth. Kennst du den aus...
Nee, wer ist das denn?
Nee, Mario Wolfgang Barth, 49, aus Berlin.
Mario Barth, ach so, ja. Ja,
ja. Ja. Und,
Alfred Schubeck meinte ich übrigens, ja. Vielen Dank auch.
Genau, ja. Ließ sich 2010 den Ausspruch nichts reimt sich auf Uschi als Wortmarke eintragen. Mhm. Obwohl das eben in den 90er Jahren beim Frühstücksradio geprägt worden war und eben Oliver Kalkofe und Timo Schneider mit auf Tournee waren. FFN hat dann einen Löschantrag gestellt gegen die Wortmarke, blieb aber erfolglos. Und also er hat er sozusagen einen Rechtsstreit mit FFN geführt, weil er denen das geklaut hat. Und 2014...
Aber das hat ja mit FFN ja so nichts zu tun, ne? Also,
nö, ja, das gehört FFN... Also,
die Marke, also es ging dir nicht, dass er bei FFN hat er nie...
Nee, ich versuche einfach nur mal jetzt zu zeigen, wessen Geistes die Leute so sind, ja, so, ne? Ja. Und dann eben 2014 hat er dann diesen, das von ihm lange angestrebten Weltrekord geschafft. Mit 116.498 Zuschauern hat er das Olympiastadion gefüllt. Im Guinness-Buch steht drin, das größte Publikum für einen Komiker in 24 Stunden. Ich weiß nicht genau, was das ist. Wahrscheinlich hat er zwei Konzerte gehabt, oder ich weiß nicht. Stefan Niggemeier kritisierte eben in der FAZ, dass seine Sendung Mario Barth deckt auf, aus Ignoranz eine Tugend macht und aus blinder Politikverdrossenheit eine Show. Ja, es ist so ein bisschen, hast du das mal gesehen, Mario Barth deckt auf? Das ist ja, nee, also guck
man sich ja als... Der war vom Trump Tower, war da morgen, das habe ich da mal gesehen.
Ja, da genau, da hat er erzählt, dass da gar keine Gegendemonstranten wären und so und stellte sich aber auch raus, glaube ich, dass die mal an einem anderen Tag kommen oder so. Ist ja auch
falsche
egal.
Falsche Gebäude.
Ne, also solche Sachen halt immer, ne, und dann wird auch gerne mal, es geht so in Richtung Fake-News-Beschimpfung und so, ne, und die Möglichkeit, ja gut, und das ist halt was, ne, dann hat macht er immer auf Facebook immer so Posts, wo er sich beklagt, hat er zum Beispiel mal gesagt, es wird immer schwieriger, was zu schreiben, weil man wird entweder als Hetzer oder Nazi oder bezeichnet oder Idiot und Michael Mittermeier hat ihm daraufhin billige Stimmungsmache und nebulösen Populismus vorgeworfen. Also Mario Barth ist so vielleicht auch ein bisschen die anti-intellektuelle Rückseite von Dieter Nuhr, würde ich mal sagen. Wenn es darum geht, so, sagen wir mal, für so ein etwas ressentimentgeladenes konservatives Bürgertum irgendwie eine Plattform zu bilden. Also es ist so im Grunde alles, was neu ist, wird kritisch bewertet und irgendwie komisch angesehen und ist für mich so ein bisschen der personifizierte Rückschritt und irgendwie halt auch sehr, eigentlich für mich ist es gar nicht lustig, offensichtlich für viele andere Leute ist es wohl lustig, was er da macht. Ich kann daraus überhaupt nichts ab, also ringt mir nicht mal ein Schmunzeln ab, was der macht. Ich keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, was da immer mit kennste und meine Frau hier und guck mal, ja, hier meine das Frau. Und
geht gar nicht, ja.
Ich weiß nicht genau, ich kann das nicht richtig nachvollziehen, was da dran ist. Muss was dran sein, ja, für viele Leute. Ja, ist so ein bisschen wahrscheinlich, dass man sich gegenseitig auf die Schulter klopft, weil alle so dieselbe Weltsicht haben oder was. Ich weiß nicht. Also jedenfalls so, ja, das ist meine Nummer 4.
Ja, Mario Barth. Ich habe bei mir Nummer 4 Dieter Bohlen, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nur sagen, äußerst unangenehm, muss ich sagen. So Beleidigungen aus der Hüfte und sowas, ne? Ja. Und ich weiß nicht, wie heißt die Sendung? DSDS oder was da irgendwie gucke ich auch, kann ich auch gar nicht gucken. Irgendwie, ich finde einfach nur unangenehm. Ist das sozusagen.
Macht er das eigentlich jetzt wieder oder
nee,
macht er
das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber die sind wahrscheinlich, ich glaube nur gehört, die Quoten sind wieder voll im Keller gegangen, seitdem er nicht mehr da ist und ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Irgendwas war es so passiert da, ne? Irgendwie jeder dachte über die Stränge. Ich habe keine Ahnung. Ist doch vollkommen egal. Mich interessiert das alles nicht. Ich bin mit Promis, wie gesagt, ich hab da nicht so eine Affinität zu, aber ich kriege auch so hintenrum durch die Musikbranche so ein paar Sachen mit. So, ich denke so, ja, naja, nein, ich will es. Aber ich weiß ich nicht. Ich find ihn einfach vom Typen her. Ich weiß, das sind Leute, die mögen ihn so. Die finden die Art klasse und so, ne? Und mal die Meinung sagen, weil sie selber nicht trauen oder so, ne? Sowas zu sagen irgendwie, dann muss es dieser Bohlen machen und so. Aber weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt diese Top Ten jetzt auch nicht so. Ich musste mich da ein bisschen anstrengen und dann fiel mir nichts ein. Also gut, Dieter Bohlen ohne viel Erklärung ist aber mal auf Nummer 4 hier bei mir.
Bei mir ist Dieter Bohlen Nummer 3, deswegen geht das relativ schnell jetzt.
Ach so,
das stimmt,
ja.
Ich kann nur sagen, was mich am meisten an ihm gestört hat, du hast ja schon richtig gesagt, worum es geht bei ihm oder was so ein bisschen seine Kernkompetenzen sind, ne? Andere Leute so runterputzen und so. Dann hat er ja immer solche Geschichten gehabt wie, ich sag nur ein paar Bildschlagzeilen, Penisbruch, Teppichluder, dann hat er immer verschiedene Freundinnen, die er dann wieder rausgeschmissen hat und so, ne? Dann ist er halt im Grunde bei DSDS geht es ja eigentlich vor allem darum, dass er eben so, dass sie sich immer so Kandidatinnen holen, die so, oder Kandidaten holen, die so an der Debilitätsgrenze sind, wo man echt, wo ich sagen würde, das ist hart an der Grenze zur, ja, also intellektuell ist das an der Untergrenze sozusagen, dass man noch frei entscheiden kann, wo man hingeht tagsüber. Und die werden dann halt da wirklich gründlich lächerlich gemacht. Ne? Die werden dann da hingestellt, so in der mit der Illusion, dass sie singen können und wo man auch schon aus 500 Meter Entfernung sieht, dass sie sich nicht mal die Schuhe alleine anziehen. Und und werden dann eben sozusagen der Lächerlichkeit preisgegeben und er sagt dann eben zu ihnen, dass ihre Stimme scheiße ist, dass sie scheiße sind, dass sie nach Hause gehen sollen. Und das eben sehr ausführlich. Und das ist im Grunde das, worum es in der Sendung geht, würde ich sagen. Und das würde ich sagen, ist die eigentliche Erfolgsgrundlage, nicht das Singen oder so.
Ja, ja.
Und also im Grunde würde ich sagen, Niedertracht vielleicht, Schadenfreude. Ich weiß nicht, was das passende Wort ist. Jedenfalls, das ist meine Nummer 3, Dieter Bohlen. Ach, übrigens 68 mittlerweile.
68, ja, genau. Bei mir ist Nummer 3 ist Til Schweiger. Fühlt mir auch immer nichts Besseres ein, auch immer wieder in den Medien, immer wieder unangenehm und die Art und die Filme auch ganz furchtbar und so und auch in jeder Talkshow irgendwie der absolute Grund zum sofort wegschalten und so, ne, irgendwie ich weiß nicht, ich kann dem nichts abgewinnen, wieder intellektuell und diese Sätze immer Subjekt, Prädikat, Objekt irgendwie, ne, nächster Satz irgendwie.
Die Stimme, oder?
Und die Themen und ich weiß auch nicht, einfach
nur unangenehm.
So. Ja, ich muss sagen, ich kenne ja persönlich natürlich nicht, ich kenne ja gar keinen von ihnen persönlich, zum Glück.
Nein.
Aber wie gesagt, in der öffentlichen Wahrnehmung für mich einfach so durch die Bank so unangenehm und brauche ich nicht und so. Gibt es leider auch keine größere tiefergreifende Erklärung zu, außer so
schlimme Filme einfach,
so ganz schlimme Filme. Dem zuzuhören, ja.
Ja, naja. Genau. So ein bisschen, würde ich sagen, auch beerbt von Matthias Schweighöfer, oder, mit seinen Filmen, finde ich auch so schlimm, ähnlich schlimm.
Heißt
auch so ähnlich.
Ja.
Ist auch so ein ähnlicher Typ irgendwie. Naja, egal. Also dann habe ich auf Platz 2 habe ich Florian Silbereisen. Florian Silbereisen, 40 Jahre alt, aus Tiefenbach. Schaffte 1999 seinen Durchbruch im Fernsehen, ist bei Carmen Nebel aufgetreten und seit 2004 moderiert er halt die Feste der Volksmusik. Das ist so eine Sendung, wo eben gar keine, also ich sag's nur mal jetzt nur mal als, ich als Musikkenner sag mal, Volksmusik kommt da gar nicht vor, es geht immer um volkstümliche Musik, muss man ein bisschen unterscheiden, ne? Ja. Und seit 2019 spielt er halt im Traumschiff und in dem Serienableger, wusste ich gar nicht, Kreuzfahrt ins Glück, ist also ein Serienableger vom Traumschiff, spielt er den Kapitän Max Parger. Und 2021 hat er die Sendung gemacht, zusammen mit Otto Walkes, das ist ein anderer persönlicher Freund von mir, Otto Fröhliche, Advent Advents mit Otto und Friends. Und dann gibt es ja immer so Fragen, oder so wird ja immer hinterfragt, seine ewig lange Beziehung mit Helene Fischer, mittlerweile sind die ja getrennt, ne, wo dann eben Max Schautzer hat sich damals herabgelassen, gesagt, ja, das war wohl vielleicht, er hält das eher für einen PR-Gag, das Ganze, aber weiß ich nicht, ist ja auch egal eigentlich. Mittlerweile gibt es ja wieder andere Gerüchte, wollen wir jetzt hier vielleicht nicht vertiefen, weiß ich nicht. Und das ist Florian Silbereisen, das ist für mich auch so ein bisschen so ein komischer, verklemmter, verkanteter Typ, wo ich nicht ganz sicher bin, ob er wirklich ehrlich mit allen Sachen ist. Und einfach ist er sehr erfolgreich auch, aber auch irgendwie ein komischer Vertreter. Also ist mir irgendwie eigenartig, der Vogel, ich weiß nicht so. Mhm. Genau, meine Nummer zwei.
Ja, meine Nummer zwei ist Heidi Klum, und zwar aus bekannten Gründen oder so, ne? Also das ist für mich auch so jemand, mit dem ich so gar nichts zu tun haben will oder so. Und muss auch sagen, das wird ja viel gesagt über Germany's Next Topmodel vor allen Dingen, ne? Es ist wieder, jetzt ist ja die neue Serie, glaube ich, Staffel angelaufen oder zu Ende, ich weiß es gar nicht, dann mit Curvy Models und Plus Size Models und Models zwischen 18 und 68 und tätowiert und sowas, ne? Und wir versucht das ein bisschen jetzt aufzulockern oder so, ne, oder in die Neuzeit zu transferieren, das Format. Und ich muss sagen, was ich so mitkriege, ich kriege das immer am Rande mit, weil ich das nicht gucke, aber so auch dieses an die Grenzen gehen da mit Nacktheit und mit Schlangen und dann diese Kamera schön draufhalten, Zickenalarm und so, hat sich nichts geändert oder so, ne, und immer die immer diese Sprüche und ich kenne jetzt auch hier ihren Mann, wie heißt der, Tom Kaulitz oder Bill, nee, Tom, ne, so, ist ja alles ganz nett und so, und die feiern sich da in Hollywood ab und aber beherrschen halt die Medien mit dieser Oberflächlichkeit, und das ist so gar nicht meins, und weiß ich nicht, da ändert sich auch nichts mehr, und ich finde es nach wie vor schlimm, also das Format und sie und ich finde mal Karl Lagerfeld geil, der sagt ja, also in Paris kennen wir sie nicht, man kennt sie nicht in Paris, also
nö, sie hat ja auch hauptsächlich in Amerika.
Sie regelt sich auf Motorhauben oder sowas, ja.
Diese Unterwäschekataloge gemacht, wie heißt es nochmal? Victoria's Secret, glaube ich, ne? Ansonsten Sports Illustrated, das sind ja alles keine da geht es ja nicht um Mode, da geht es eigentlich, das ist so eine verklemmte Erotik, so eine verklemmte
amerikanische Erotik. Ja, Model im amerikanischen Sinne ist dann schon, ne? Die dann eine Coca-Cola-Dose in die Kamera hält, irgendwie vor so Bauarbeitern oder was ich war da an.
Das hat natürlich alles nichts zu tun mit Prêt-à-Porter.
Nee, mit Mode nicht, mit Fashion hat das gar nichts zu tun. Aber die macht ja eine
europäischer Mode hat das nichts zu tun.
Ja, aber sie macht ja eine Fashion-Show, ne? Das ist ja, obwohl die macht, glaube ich, nicht nur Fashion, die macht ja dann auch vor allen Dingen so Sachen, ich weiß gar nicht, was die da genau trainieren, auf jeden Fall. Es scheint der Bedarf ja auch nicht allzu hoch zu sein. Ne?
Nee. Models. Was die da machen, das ist eher so Sadomasochismus. Ne? Und bei mir ist das ja auch, das ist übrigens mein Platz 1, Heidi Klum.
Ach, ehrlich? Ach so, ne?
Okay. Ja, 48 Jahre alt, aus Bergisch Gladbach.
Ah ja, okay, dann macht er mal weiter.
Vater ist Günther Klum, 75, mit dem ist sie gerade übrigens in einem Rechtsstreit über die Bildrechte an ihrer Tochter. Damit man mal weiß, wessen Geistes die sind. Also sie steht sich gerade mit ihrem 75-jährigen Vater vor Gericht gegenüber, und es geht um die Vermarktungsrechte an ihrer 17-jährigen Tochter. Das ist das Milieu, in dem man sich da bewegt. Und für mich ist das einfach schlicht, also Germany's Next Topmodel, egal was die jetzt machen mit so Pseudo-Toleranz-Geschichten, so das Mutterschiff der Frauenfeindlichkeit, würde ich sagen. Also mehr Misogynie geht nicht. Und ist halt für mich, dagegen ist Playboy oder IS fast harmlos. Es ist wirklich, da wird ja eben vollkommen eine Willenlosigkeit trainiert, da wird ja jeder Wille abtrainiert. Mhm. Mangelernährung wird vorausgesetzt, auch wenn sie jetzt mal ein bisschen Curvy-Model machen oder so, das halte ich eher für Schall und Rauch so, ne? Die nehmen halt alles mit. Ja, genau wie sich wahrscheinlich auch Porsche und Gucci halt mittlerweile eine Regenbogenfahne raufkleben. Interessanterweise gucken das ja vor allem Frauen, ne? Das finde ich auch sehr interessant. ich kann nicht ganz, ich schaue nicht ganz, wo der Reiz liegt. Für mich ist das wirklich, wenn ich es länger als 10 Minuten ertragen muss, das finde ich körperlich unangenehm, das zu gucken. Weil ich das eben sehe, das sind halt junge Frauen und die werden halt verbeult, ne? Und das ist irgendwie, ja, das ist so Persönlichkeitsdeformierung, würde ich sagen, als Fernsehshow. Und ich kann damit nichts anfangen, ne? Das ist, finde ich sehr unangenehm. Ich finde die Person auch unangenehm. Ich mag auch die Stimme nicht. Ich weiß, dass sie auch in Amerika ein großer Star ist. Also wird durch alle Talkshows geschleift, schon ewig. Erklären kann ich mir das alles nicht. Ich finde das, wie gesagt, sehr unappetitlich und naja, ist deswegen auch meine Nummer 1 der unsympathischen Promis.
Genau. Bei mir ist nur 1 Sebastian Schweinsteiger. Ja, ich weiß nicht, das personifizierte Bayern München oder so, ne? Ich weiß nicht, ich mag ihn irgendwie vorne und hinten. Ja. Keine Ahnung, ob es die Chips-Werbung ist oder er hat ja sehr gern Werbung für Wettanbieter und so, das ist mir auch zuwider oder so. Ne?
Das geht natürlich auch
deswegen
nicht.
Deswegen hatte ich jetzt auch schon irgendwie Scooter irgendwie, HP Baxter irgendwie auch schon drauf gehabt, habe ich runtergeschmissen, weiß ich auch nicht. Also ich finde ihn einfach, also das so dieses oberflächliche Deutschland irgendwie, das ist irgendwie am besten präsentiert von Sebastian Schweinsteiger irgendwie, ich weiß gar nicht, aber als Fußballer habe ich ihn da, fand ich ihn auch nicht toll oder so. Aber gut, das oder herausragend, aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Nee, weiß ich nicht, irgendwie, so, war dieses Happy-Go-Lucky, Grinse-Kasper-Ding da mit seiner Frau da und hurra.
Ja,
und
diese Instagram, so kennst du, was er auf Instagram macht?
Erzähl mal, furchtbar. Was ist da los?
Ja. Na, ist einfach nur so, dass er wahnsinnig so künstliche Modefotos und solche Geschichten macht, wo immer die ganze Familie beteiligt ist.
Oh Gott, ja.
Denn was mich extrem schockiert hat, ist, dass mein Martin Suter, wirklich toller Schriftsteller, dass der ein Buch gemacht hat. Einer von
Bastian Schweinsteiger. Ach du Scheiße, ja. Gott, das habe ich auch. Genau, das habe ich auch vergessen, ja. Stimmt.
Ganz schlimm. Und da ist auch wieder so ein Bild vorne
bei
drauf.
Bei DTV oder wo ist es erschienen, ne? Irgendwie.
Das ist bei Diogenes wieder erschienen.
Diogenes, also ey, so ein Verlag, das, ne? Das ist so wirklich unglaublich. Ey, ja. Alter, nur weil die seine Fans das denn kaufen oder so.
Kann ich mir nicht erklären, warum der Suter sowas macht. Mein Schweinsteiger macht natürlich alles, weil die Kohle rollt.
Ja,
aber ja. der würde glaube ich alles machen.
Nee, aber
ich sehe gerade hier die Bewertung, also immer nur ein Punkt oder zwei Punkte, ne? Also traurig, von schwach und so. Naja, also was, ja gut, also das ist.
Naja gut, ja, ich weiß, ich will, wie gesagt, für mich ist es einfach nur so irgendwie so wollen alle Deutschen leben und aber doch keiner
ja,
oder
ja.
So, ne, irgendwie Geld und geil und alles läuft und grinsen und hurra und dann setzt
man sonst
hinten rum, brennt auch nicht mehr viel oder so
an
Themen ab irgendwie im Gehirn, das
muss
reichen und weiß ich, finde ich einfach nicht einfach unangenehm und
das ist einfach so.
Ich kaufe halt auch keine. Ich kaufe ja genauso wenig Shio-Chips wegen ihm und wie ich auch Seitenbacher-Werbung. Ne, niemals bis zu meinem Lebensende nicht eine Packung Seitenbacher-Müsli kaufen werde. Ja. So dass auf dem Niveau spielt sich. Bei mir ist es immer sehr, sehr, sag mal, wenig, gar nicht. Ich, so eine geistige Komponente kommt da nicht mehr oder eine intellektuelle von meiner Seite. Das ist einfach nur. Nee, mag ich nicht. Finde ich scheiße. Weiß ich.
Nee, das ist mir so für mich. Ich sehe das genauso wie. Für mich ist es so die personifizierte deutsche Mittel. Mäßigkeit.
Das ist so die, genau.
Die, es ist, für mich ist das so die abbezahlte Doppelhaushälfte.
Richtig,
vollkommen richtig. Ja, einmal im Halbjahr, im Halbjahr neue Klamotten von
Esprit und
von Gastra. Ja. Ne? Dann irgendwie einmal im Jahr ein neues schickes Auto.
Nein, genau, Audi
richtig,
muss
irgendwie
so ein Mittelklasse
sein. Genau. Und häufig und viele Auslandsreisen in so luxuriöse Clubs.
Und Tennis spielen und Rocher essen. Ja, genau.
Also schlimm.
Ja, genau.
Wirklich, es ist die personifizierte Mittelmäßigkeit. Und ja, ist so. Ist einfach so. Tut mir leid.
Ja,
Martin Suter, also lieber Martin Suter, warum? Das ist die Frage, die mir da übrig bleibt. Das verstehe ich nicht. Warum? Ja. Ne, du hast doch alles.
Sehr gut, sehr gut. Ja, prima, dann haben wir das mit durch, oder?
Jo.
The best of the best. Last exit and another. Thank you and good night.
Es wird immer so episch lang.
Ja. Schöne also Schweini kommt auf jeden Fall nie wieder in unseren Podcast,
P
oder?
Aus P.
Also jede Chance, dass Schweinsteiger nochmal in unser Podcast kommt, ist damit vergeben, oder?
Nee, ich hab's keine Lust. Nochmal schöne Grüße an Quick-Reifen-Discount in Hamburg, Rungedank 18, Ronny Hanusch GmbH. Vielen Dank für den tollen Service. Die Dunlop-Reifen halten hoffentlich länger als meine Hankook-Reifen, aber ich glaube, ich bin mit der Seite am Bordstein, ein Bordsteinkratzer.
Genau. Ja,
deswegen geplatzt. Ist egal.
Ich grüße an dieser Stelle Paul Ronsheimer. Keep the face. Mach so weiter.
Zieh durch. Ja, Paul, hau rein da, ne? Komm heil nach Hause, ne?
Ja, wirklich.
Lass dich nicht erwischen von russischen Scharfschützen, ne?
Ich finde, dass er da den anderen Kameraden
noch einen Helm schützt nicht vom Kopfschuss. Ehrlich nicht. Die denken immer so ein Helm. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite, ne? Das stimmt nicht. Also.
Entschuldigung, nein, Keller. Gut, dass du dich da so gut auskennst.
Nee, ich wollte nur sagen, das nützt nichts. Mhm. Also auch eine Kevlar-Weste vielleicht. Aber beim Mann. Mhm. So ein, egal, ich kenne mich mit. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich dürfte das gar nicht wissen.
Paul Ronsheimer, glaube ich, auch, oder? Würde ich sagen.
Ja, das kann gut sein. Bei der Bildzeitung vielleicht irgendwie so im Kindergarten oder so. Im Bildhort.
Aber wie gesagt, wenn das mal verfilmt wird fürs Fernsehen in vier Teilen, dann bitte mit Christian Ulm. Da wäre ich sehr dafür.
Ja, ja. Ich würde sagen, haben wir es doch schon wieder, ne? In drei Tagen ist Ostern. Denkt dran.
Genau.
Ach nee, ist ja noch nicht ganz so weit. Aber die Sonne kommt raus, irgendwie, wenn man das Fernseher auslässt, das Leben schön,
ich habe gerade gelesen, Putin hat ein Kinderkrankenhaus bombardiert.
Ach, ja.
Ja, ja. Was kann man da sagen? Also die Sonne scheint und anderswo geht die Welt unter. Genau.
Macht euch ein Bier auf. Ja,
wird schon wieder. Ja. Das schadet nie.
Ja, schlimm, weiß ich gar nicht. Was soll man dazu sagen? Nie. Mehr als Zynismus kann ich mit.
Nee.
Gibt's bei mir nicht.
Nee. Genau, macht euch ein Bier auf oder einen guten Wein, ne? Mein Vater hat immer gesagt, das Leben ist zu kurz für schlechte Weine.
Richtig, ja. Ist also nicht besonders, mal einen, der mehr als kostet, ne? Als 2,99.
Ist nicht besonders originell, aber es stimmt.
Ja,
und was kann man noch sagen? Was kann man Leuten noch mit auf den Weg geben?
Tja, ist ja auch nicht.
Bleibt friedlich, ne?
Ja. Ja. Widmet euch eurem Trauma, bevor es euch später erwischt oder so.
Genau.
Ja, traumatisiert sind wir wieder am Thema. Ja, das wird viel Arbeit für Psychologen. Alle, die überlebt haben in der Ukraine, die haben auf jeden Fall Bedarf, ne?
Ja.
Schlimm. In dem Sinne, ja, hoffen wir, dass es langsam schnell vorbeigeht. Ja, dann das war Lea 130.
Genau.
Falls uns noch einer zuhört, schlaft schön.
Genau, schlaft alles schön.
Und Reifenplatz
und träumt was Schönes. Ist nicht
schlimm, das läuft. In Deutschland läuft's.
Dann fahrt vorsichtig. Genau, bei uns kommt der ADAC, wenn es ein Problem gibt und nicht der Ivan.
Ja.
Und.
Ja, in dem Sinne. Bis über so. 14 Tagen, ne? Und sorry für die Verspätung, ne? Kommt erst heute Abend.
Ja.
Statt
gestern Morgen. War Arndt schuld.
Ja, ich hab da noch Sommerzeit bei mir eingestellt. Alles klar, hau rein, ne? Bis dann.
Wiederhören.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.